another visitor. Stay a while. Stay forever.
Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Heute mit Gunnar Lott und Fabian Käufer.
Hallo Fabian.
Hallo Gunnar.
Wir sprechen heute über ein Rollenspiel für das Super Nintendo von 1995 und so wie ich dich kenne, hast du das bestimmt 1995 schon das erste Mal durchgespielt.
Das habe ich tatsächlich nicht, Gunnar. Es war für mich super spannend, als wir uns für Terranigma entschieden haben, weil ich würde beim Super Nintendo immer sagen, das ist die Konsole, wo ich aus dem Stegreif die meisten Spiele kennen würde, wo ich zu fast jedem Spiel was sagen könnte, wo ich echt viel damals gespielt habe und nachgeholt habe. Aber Terranigma ist so wahnsinnig spät erschienen. Also das kam in Europa ja nochmal deutlich später, nämlich Ende 96 erst, dass ich es geschafft habe, dem Spiel jetzt über 25 Jahre lang auszuweichen. Also es gab auch andere späte Super Nintendo Spiele, so wie Chrono Trigger oder Mario RPG. Die habe ich irgendwann nochmal nachgeholt, nicht super lang, nachdem sie erschienen sind. Aber Terranigma irgendwie nicht, obwohl ich über die Jahre immer wieder gehört habe, oh, so ein tolles Spiel, das ist mein Lieblingsspiel. Und ich immer so, ah, das sieht doch auch nur aus wie eins von diesen typischen Action-Rollenspielen vom Super Nintendo. Und jetzt endlich habe ich mich diesem Spiel gestellt und das durchgespielt und versucht nachzuempfinden, warum das ein Spiel ist, was so eine ganz besondere Rolle einnimmt in der Super NES-Historie ganz vieler Spielerinnen und Spieler.
Ich habe das Mitte der 90er, 1996, im Laden gespielt, weil das meine Neugier erweckt hat, weil es eins der wenigen Big-Box-Spiele war für das Super Nintendo. Ich weiß nicht, wie viele es gab insgesamt, aber bei uns im Laden gab es immer drei, glaube ich. Ich glaube, irgendein Mario Paint und Secret of Mana und halt das Terranigma. Und die standen da immer so rum, wie so ein Versprechen. Wir sind besondere Spiele. Wir sind besser als andere. Wir sind größer. Wir kommen in eine größeren Box. Und dann habe ich mir sowohl das Secret of Mana irgendwann als auch das Terranigma immer mal so in das Super Nintendo gelegt im Laden und habe das dann immer so ein bisschen nebenher gespielt. Das musste ich dann immer wieder austauschen, weil die Kinder, die dann reinkamen, die wollten dann in der Demostation natürlich nicht Terranigma haben, sondern Mario Kart oder sonst irgendwas. Und dann habe ich da in so Etappen, keine Ahnung, ein paar Stunden da reingespielt. Aber ich habe es nie mit einer großen Ernsthaftigkeit oder einer großen Kohärenz gespielt, weil es ja einfach so ein Ladenspiel war. Ich habe es aber nie mit nach Hause genommen. Also ich bin genauso blank wie du, will ich damit sagen. Ja. Ich habe nur noch in Erinnerung, wie es damals aussah und dass es so eine komische Weltansicht hatte und dass es schöne Musik hatte. Das wusste ich schon noch.
Um dann nochmal kurz anzuknüpfen, diese Big-Box-Spiele, die du beschreibst, also die Spiele in einer richtig großen Pappschachtel, das war, glaube ich, nur so ein gutes halbes Dutzend. Und das waren in der Regel, also ich glaube, mit Ausnahme von Super Metroid, waren das Rollenspiele. Also das war sowas wie Lufia, Mystic Quest Legend, Secret of Evermore, Secret of Mana. Die waren in der Big Box. Das hatte auch den Grund, dass man so ein richtig großes Buch mit in diese Verpackung legen konnte. Also ein DIN A4 Buch, Spieleberater damals genannt. Das war auch hier bei Terranigma dabei. Und das ist quasi eine ausführliche und bebilderte Komplettlösung, die einen auch durch das Spiel führt. Ich glaube, so ein bisschen auch in der Annahme, dass Nintendo damals dachte, ah, diese Rollenspiele, das ist für die Leute hier in Europa ja noch neu. Das erklären wir denen lieber mal ein bisschen ausführlicher, damit die damit auch zu Rande kommen. Weil das war ja nicht so, dass die international so ausgeliefert wurden. Ich hatte lange auch eine US-Version von Secret of Mana, die war in einer ganz normalen kleinen Super Nintendo-Box drin. Aber für Europa hat man die dann so ein bisschen aufgeblasen. Das hatte auch den Vorteil, dass man so tolle große Artworks auf diese Verpackungen machen konnte. Und auch hier sieht man den Helden-Arc von hinten stehen, wie er irgendwie, ich weiß nicht, es könnte so ein Riss zwischen zwei Welten sein, dass er da hineinschaut. Sowas in der Art, würde ich sagen. Das ist natürlich schon sehr verheißungsvoll, was wir hier sehen. Und um nochmal darauf einzugehen, was du ganz am Anfang gesagt hast, du hast gesagt, es ist ein Rollenspiel. Ich würde grundsätzlich sagen, es ist ein Action-Rollenspiel, für das ich vielleicht auch noch die Lanze brechen würde, dass es ein Action-Adventure ist mit Rollenspielelementen, weil es später durchaus auch Sachen hat, die so ein bisschen von der Action weggehen. Also es ist ein Spiel, das wir jetzt besprechen, das viel eher in der Tradition steht von Spielen wie Secret of Mana oder vielleicht auch The Legend of Zelda, Link to the Past und nicht unbedingt in die Richtung geht wie eben Final Fantasy, Dragon Quest oder Chrono Trigger, die so rundenbasierte Kampfsysteme hatten. Das haben wir hier nicht in dem Spiel.
Ja, ganz genau. Also es ist wirklich stark actionlastig. Kein richtiges Rollenspiel, kein tiefes Rollenspiel mit Rollenspielkampf, sondern ein schnelles Rollenspiel, in dem es auch keinen Kampfscreen gibt, sondern in dem man gleich auf dem Hauptbildschirm kämpft, gleich auf der Karte, wo es auf Stellungsspiel und schnelle Reflexe ankommt, wenn man einen Gegner besiegen will. Aber lass uns erstmal das Setting setzen. Lass uns erstmal sagen, was das überhaupt für eine Story ist. Wo spielt denn das überhaupt und wer ist der Held?
Ja, der Held ist ein junger Mann namens Ark, also A-R-K wie die Arche. Der wohnt in einem kleinen Dorf namens Krista. Es ist so ein typisch mittelalterlich anmutendes Rollenspieldörfchen, würde ich sagen. Da stehen halt ein paar Häuser rum, da laufen ein paar Leute rum. Es gibt einen Händler, wo man was kaufen kann. Und ja, es gibt diesen scheinbar sorgenfreien Jugendlichen, der sich eines Tages dazu entscheidet, da er eine Stimme hört und auch so ein bisschen angestachelt wird von anderen, doch eine Tür zu öffnen in einem Haus, von der er weiß, ah, diese Tür ist versiegelt. Ich soll die eigentlich nicht aufmachen. Und dann nimmt man, das ist so ein bisschen das erste Rätsel des Spiels, für das ich erstaunlich lange schon gebraucht habe, Krüge, die in diesem Haus rumstehen, so ganz in Zelda-Manier, und wirft ein paar dieser Krüge gegen diese Tür. Dann geht die auf und wir steigen in einen dunklen Keller hinab, folgen da weiter dem Weg. Und das führt uns schließlich zu einer Schatztruhe, die dort steht. Und als wir die öffnen, dann kommt so richtig das Spiel in Gang. Da drin ist nämlich eine kleine fliegende Kreatur namens Fluffy in der deutschen Version. Ja, ist eine der vielfältigen Namensanpassungen.
Episch. Das fängt gleich episch an.
Genau, das ist gar nicht der internationale Name. Das ist ein Name, den man für Deutschland dann quasi so festgelegt hat. Und gleichzeitig passiert aber noch was reichlich Seltsames. Nämlich alle anderen Bewohner von Krista, mit Ausnahme von Ark, von Fluffy und vom Dorfältesten, der dann noch unterwegs ist, werden eingefroren. Die stehen dann nur noch so rum und machen nichts mehr und sprechen auch nicht mehr. Und der Dorfälteste sagt dann, das war natürlich jetzt suboptimal, dass du das gemacht hast. Jetzt geh doch mal los, trete doch mal aus Krista hinaus, was nicht so die große Selbstverständlichkeit zu sein scheint in dieser Welt. Also die Leute sind offenkundig sehr darauf fokussiert, das ist unser Zuhause, das ist ein bisschen unsere Höhle, aus der wir auch nicht hinaustreten, weil es gibt da draußen in der Welt auch nichts. Und das macht man dann aber. Und was man herausfindet ist, dort stehen 5 Türme rum.
Es wird einem erst klar, wenn man das Dorf verlässt, wir sind nicht in einer schönen Gegend, die so aussieht wie Japan oder so, oder in einer Fantasy-Welt, sondern wir sind in der Unterwelt. Ist schon ein friedlicher Ort, aber hier fließt auch Lava um die Kontinente rum und so. Wir sind unter der Erde, in der Mitte der Erde oder irgendwo. Der Held hat das natürlich gewusst, nehme ich an, aber für uns als Spieler ist das eine Überraschung in dem Moment, wenn wir da raustreten. Und das Spiel schaltet auch um zwischen 2 Ansichten. Also du bist im Dorf, da sieht das ganz normal aus, wie in japanischen Rollenspielen, in dieser typischen Draufsicht und alles ganz nett. Und kleine Häuschen und Leute, mit denen man reden kann, die jetzt halt alle rumstehen wie Salzsäulen, hast du schon gesagt. Und wenn man dann rausgeht, dann ist man auf einer Weltkarte, die man frei begehen kann, wo dann die Figur ganze Länder bereisen kann oder zumindest größere Gebiete bereisen kann, in dem sie erlangt geht. Und du hast auch gleich ein Ziel, weil der Dorfälteste sagt, pass auf, es gibt hier die Türme der Unterwelt, das wolltest du gerade sagen, 5 Türme der Unterwelt, denen musst du dich jetzt widmen, um deinen Fehler wieder gut zu machen, weil du hast das nämlich alles versaut. Suboptimal, my ass, ey. Du hast sie alle versteinert.
Ja, und dann zieht man los und das Ganze hat so ein bisschen einen Tutorial-Charakter. Weil im Zuge dessen, dass man Fluffy aus dieser Truhe befreit, erhält man auch diese Truhe. Das ist übrigens Pandoras Truhe, wird die im Spiel genannt. Und die wird dann so ein bisschen was wie ein begehbares Inventar, was quasi heißt, man kann das auf Knopfdruck aufrufen. Dann schlüpft Ark in diese Truhe hinein und da drin sind so typische Bildschirme für Waffen anlegen, Rüstung anlegen, Items benutzen, ein Item dem Item-Slot zuordnen, damit man man es direkt im Spiel aufrufen kann und noch so Sachen wie Statusinformationen, ein Magiemenü, was erst ein bisschen später relevant wird und so weiter. Und im Zuge dessen bekommt man auch die erste Waffe, das ist ein Kristallspeer, eine wunderbare Waffe, die ich gerne das ganze Spiel lang behalten hätte, aber leider macht sie sehr wenig Schaden, aber sie hat einen ganz tollen Nebeneffekt. Und das hängt wiederum damit zusammen, dass wir uns eben hier noch in so einer Art Tutorial befinden, weil wir erreichen diese Türme und in den Türmen sind Monster. Aber wenn wir die Monster bekämpfen und zwischendurch mal nicht getroffen werden, dann heilen wir uns quasi automatisch, da das so ein Nebeneffekt dieses Kristallspeers ist, dass er die Hitpoints automatisch wiederherstellt. Wir haben ein klassisches Hitpoint-System, das heißt, wir sehen oben am Bildrand, wir haben jetzt meinetwegen noch 67 von 80 Trefferpunkten. Und durch diese Waffe, die hier noch effektiv ist und eben diesen tollen Nebeneffekt hat, kommen wir ganz gut durch diese ersten Türme durch. Und man lernt hier eben nebenbei, wie ein wichtiger Hauptpart des Spiels funktioniert, nämlich das Kämpfen gegen die Monster, die hier in diesen Türmen unterwegs sind.
Genau, die Türme sind Dungeons, die man so nach und nach erforscht und die sind halt voller Gegner und auch so kleinere Rätsel zumindest. Und der Kampf ist auch wirklich ein sehr einfacher Actionkampf, weil die Monster laufen über den Bildschirm auf dich zu oder viele Monster laufen auch einfach nicht auf dich zu, sondern die laufen auch einfach irgendwo rum und begegnen dir nur zufällig und du läufst halt zufällig in sie rein, wie bei einem Gameboy-Spiel, das wir neulich gespielt haben. Wie hieß denn das?
Mystic Quest.
Am Anfang ist es so ein ganz einfacher Kampf wie bei Mystic Quest und es wird dann später komplexer. Und du musst halt im Kampf dein Schwert oder deine Waffe so in die richtige Richtung schlagen, dass du das Monster erwischt. Also jetzt ein bisschen hochtrabend erzählt für einen wirklich ganz einfachen Actionkampf, in dem es hauptsächlich darauf ankommt, dass du dich richtig positionierst, dass du ausweichst und dass du die Bewegung des Monsters ein bisschen vorausahnst. Und das bleibt auch die ganze Zeit am Anfang so und später wird es dann komplexer mit anderen Waffen und zusätzlichen Effekten und so.
Ja, ich glaube, da können wir später noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil ich finde das Kampfsystem an sich schon ziemlich gut. Und es gibt einem am Anfang auch schon sehr viele Möglichkeiten, weil die sich eben dann aber auch nicht mehr so groß verändern im Spielverlauf. Aber da gehen wir nochmal drauf ein. Ja, und so wurschtelt man sich dann durch diese Türme durch. Das sind so typische mehrstöckige Dungeons, ein bisschen kleine Rätselchen hier, dass man mal irgendwas irgendwo hinwerfen muss oder wegschieben muss. Im Wesentlichen ist es aber das Kämpfen gegen gut beherrschbare Gegner. Ich bin einmal hier schon in ein Problem geraten. Beim fünften Turm ist es nämlich so, da steht ein Gegner und der weht dich am Anfang direkt aus diesem Turm wieder hinaus mit einer Attacke und du kannst nichts dagegen machen. Und ich dachte die ganze Zeit so, hä, was willst du denn von mir, Spiel? Okay, ich brauche wahrscheinlich irgendwie eine andere Rüstung, weil das ist so das zweite wesentliche ausrüstbare Werkzeug neben den Waffen. Und dann bin ich wieder zurückgelaufen nach Crystal in das Heimatdorf und habe da erfahren, dass meine Freundin Melina, die auch noch in der Story eine größere Rolle spielen wird, die arbeitet in der Weberei und die könnte mir wohl was zusammenklöppeln. Aber ich habe im vierten Turm ein Item verpasst dafür. Das muss man nicht finden, um durch diesen vierten Turm zu kommen und den abzuschließen. Das liegt einfach irgendwo rum und das musst du mitnehmen. Ich glaube, es nennt sich Kristallfaden. Das musst du dann dahin bringen. Melina macht dir eine neue Rüstung da draus. Und damit kannst du dann diesen fünften Turm besuchen. Und dann hast du die Unterwelt in dem Zuge erstmal wieder wiederbelebt. Das heißt, die Leute leben wieder. Aber du hast auch was ganz Bedeutsames mit dem anderen Teil dieser globalen Terranigma-Welt gemacht, wo wir eine Unterwelt haben, in der wir hier unterwegs sind, gibt es natürlich auch eine Oberwelt. Und mit jedem Turm, den wir durchquert haben, haben wir dort einen Kontinent oder einen sehr großen Landbereich auch wieder zum Leben erweckt und erschaffen. Und da macht das Spiel relativ aufwendige Zwischensequenzen für Super Nintendo-Verhältnisse auf jeden Fall draus, wo man dann sieht, da erscheint dieser Landstrich auf einer Karte und dann steht da so ein bedeutungsvoller Text dabei wie Eurasien kehrt aus den Tiefen des Meers an die Oberfläche zurück. Und nachdem wir diese fünf Türme abgeschlossen haben, wissen wir, okay, wir haben in der Oberwelt scheinbar auch sehr gravierende Konsequenzen hervorgerufen, die eigentlich erstmal positiv zu sein scheinen. Jetzt frage ich dich aber, Gunnar, wieso taucht denn hier Eurasien auf? Wir befinden uns doch offensichtlich in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt.
Ja, interessant. Ne? Es macht so einen Schwenk auf die richtige Welt, weil die Türme in dieser Unterwelt korrespondieren alle mit realen, wiedererkennbaren Kontinenten. Afrika, Nordamerika, Eurasien, Australien und so weiter. Und damit verlagert sich ja dann das Spiel auf die Erde. Von eben noch Fantasy und so ist es jetzt plötzlich auf der Erde. Oder auf der Erde in einer Vergangenheit.
Ja, es gibt da noch einen kleinen Kniff. Wir erfahren dann nämlich, okay, diese Ländereien oder Kontinente, die sind wieder da, die sind aber quasi tot, um das jetzt mal vereinfacht auszudrücken. Da fehlen quasi Pflanzen, Tiere, Menschen, da ist nichts los. Und das müssen wir im Zuge des Spiels dann beheben und da wieder für Leben sorgen und auch dann später für eine Weiterentwicklung dieser Zivilisationen und Gesellschaften, die wir da erschaffen. Das klingt jetzt wahnsinnig hochtrabend, das setzt das Spiel dann gar nicht so in der Tiefe um, aber wir machen Sachen, die quasi für Veränderungen und für Entwicklungen auf der Oberwelt sorgen. Und das wird dann unsere Mission, nachdem wir diesen ersten Akt des Spiels abgeschlossen haben. Also wir tauen die Leute in der Unterwelt wieder auf. Damit endet dann auch der erste von 4 Akten des Spiels. Der heißt Versunkene Kontinente. Also ist bezogen auf die Kontinente der Oberwelt. Und den haben wir dann gemeistert. Und dann sagt der Dorfälteste, ja, hast du ja gut gemacht, aber jetzt geh doch mal los und geh in die Oberwelt und schau, was du da bewirken kannst. Und dann gibt es so eine Art Riss, der da existiert und in den springen wir hinein und lassen die Unterwelt für lange, lange Zeit hinter uns.
Und es gibt noch einen dramatischen Abschied zu deiner Freundin, die dir diese Rüstung genäht hat, die du jetzt hier in dieser Unterwelt zurücklassen musst. Man merkt jetzt schon so ein bisschen anhand unserer Erzählung, das Spiel will ein großes Rad drehen, storymäßig. Es will grundsätzliche, es klingt immer so ein bisschen over the top, aber so grundsätzliche philosophische Themen will es aufarbeiten und die Unterwelt, die Oberwelt, Erweckung und Zerstörung. Darüber werden wir im Laufe dieser Folge noch ein bisschen reden, wie das dann im Spiel wirklich gelebt wird. Aber das ist das, wo das Spiel hin will. Und das ist auch der Grund, diese großen Themen und diese Dualität und dieser Wille zur Inszenierung, du hast es eben schon gesagt, mit diesen Sequenzen, wenn dann die Kontinente wieder erstehen, dieser Wille zur Inszenierung, das macht es aus, warum das Spiel so einen guten Ruf hat. Also mal abgesehen von Schauwerten, das sieht ganz gut aus und hat schöne Musik und so, ein interessantes Kampfsystem, aber die Ambition dieses Spiels, die erzählerische Ambition dieses Spiels auf einer Plattform wie dem Super Nintendo, das ist das, was es ein bisschen besonders macht, finde ich, und was einer der Gründe ist, warum wir uns diesem Thema hier jetzt endlich mal gewidmet haben. Und es genießt in den USA spezifisch einen ganz interessanten Ruf, weil es da so als so eine Art verschollenes Juwel gilt. Was ein bisschen komisch ist aus deutscher Perspektive, weil hier hat das Spiel ganz einfach im Laden gestanden. Ja, bei Vico in Kassel konnte man das kaufen. Mit einem deutschen Spieleberater in der Packung und deutschen Texten. Aber in den USA ist es nie erschienen. Und weil so viel von der Spielekultur im Internet durch die USA oder durch die Amerikaner getrieben wird und dieses Spiel so eine schwarze Lücke ist für die Amerikaner, also zumindest in deren Jugend, ja, nachgespielt haben es natürlich viele Leute, hat das so einen besonderen Ruf, oder?
Ja, auf jeden Fall. Man sieht es auch daran, wenn du dir heute jetzt zum Beispiel Wikipedia anschaust, den amerikanischen Eintrag zu Terranigma und guckst da auf die Rezeption der damaligen Zeit, dann werden da ganz viele deutsche Magazine oder europäische Magazine zitiert, weil das einfach damals in den USA nicht getestet wurde. Das Spiel existierte in der Form ja nicht. Ich finde grundsätzlich, das ist ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit übrigens. Also wir haben ja in Deutschland oder in Europa im Allgemeinen so viele Super Nintendo Spiele damals nicht bekommen. Also Final Fantasy 2 und 3, Chrono Trigger, Super Mario RPG. Die Liste ist sehr, sehr lang. Und Terranigma war dann eben so eine Ausnahme. Es gibt mehrere mögliche Gründe dafür, warum das passiert ist. Also zum einen unterhielt der Publisher, das war nämlich Enix, zum Entwickler kommen wir gleich noch, zu der damaligen Zeit keine US-Niederlassung mehr. Das heißt, die hätten das selber nicht publishen können. Das Spiel hatte relativ viele religiöse Themen, die es anschneidet. Also zumindest kann man die so interpretieren. Und das war ein rotes Tuch für Nintendo of America. Das hätte man wahrscheinlich anpassen müssen, um das dort auf den Markt zu bringen. Plus, es kommt dann noch dazu, in den USA erscheint das N64 auch früher, als es in Europa der Fall ist. Und ob du dann noch so ein aufwendiges Super Nintendo Spiel bringen willst, während du schon die Nachfolgekonsole am Start hast, ist wahrscheinlich auch nicht so klar, denn wir haben es schon gesagt, Nintendo selber springt ja dann in Europa ein. Da wird es auch nicht von Enix gepublished wie in Japan, sondern eben von Nintendo, die sagen, okay, wir machen hier Big Boxen, wir lokalisieren das in mehrere Sprachen und bringen das raus. Und so hat es ja auch in Deutschland dann deutsche Bildschirmtexte bekommen. Aber in den USA ist es eben ausgefallen, im Gegensatz zu den beiden Vorgängern, denn Terranigma kommt nicht aus dem Nichts. Die Beschäftigung mit diesen großen Themen und diese Ambition in der Narrative, das ist was, was das Entwicklerstudio dahinter schon vorher erprobt hat. Das Spiel stammt von einem Entwicklerstudio namens Quintet, einem japanischen Studio, gegründet erst spät in den 80ern, 1989. Die machten dann 1990 ein Spiel, das haben wir hier bei Super Stay Forever schon besprochen, nämlich ActTracer. War, glaube ich, Folge 19, also ist schon eine ganze Weile her. Auch ein cooles Spiel, so eine Mischung aus Actionspiel, wo man mit einem Ritter von links nach rechts läuft und Monster verkloppt, und so einem Götterspiel, wo man in so einer Art SimCity Super Light so kleine Siedlungen aufbaut. Das hat auch schon eine sehr stark religiöse Komponente. Und dann machen sie im Wesentlichen zwei Spiele. Das eine heißt Soul Blazer und das andere heißt Illusion of Time. In den USA übrigens Illusion of Gaia. Das hat man auch für Europa ein bisschen angepasst. Und das sind auch Spiele, die sich schon so ein bisschen mit dem Thema Wiederauferstehung, Heilung und Verbesserung der Welt und ähnlichen Thematiken befassen. Und somit gelten diese Spiele auch so ein bisschen als eine inoffizielle Trilogie. Also erst kommt Soul Blazer, dann kommt Illusion of Time und dann kommt später noch Terranigma. Dazwischen macht Quintet, der Vollständigkeit halber angemerkt, noch zwei andere Spiele, nämlich ein Sequel zu ActTracer, was ein reines Actionspiel ist, und ein Rollenspiel namens Robotrek, das es wiederum aber nur in Japan und den USA gibt. Das ist hier in Deutschland verhältnismäßig unbekannt. Aber Terranigma soll so ein bisschen der krönende Abschluss dieser Trilogie werden, in dem alles, was sie gelernt haben vorher, also im Umgang mit der Hardware, aber auch in Sachen Storytelling, nochmal verfeinern wollen und so ein spätes Super Nintendo Highlight abliefern möchten.
Die zentrale Figur von Terranigma ist Tomoyoshi Miyazaki. Daher stellen wir den kurz vor. Der ist der Director dieses Spiels. Über den ist nicht so viel bekannt, wie das schön gewesen wäre in der Recherche für so einen Podcast. Es gibt ein Interview von ihm von 1995. Da ist ein Foto dabei. Da ist er 27. Das ist ein schlanker Mann mit langen Haaren, sieht man auch nicht so oft bei Menschen in der Zeit, so eine große Brille. Der ist 1968 geboren, knapp älter als ich. Und der beschrieb sich in den Interviews als jemand, der mit Computerspielen aufgewachsen ist. Also nicht mit Videospielen, sondern mit Computerspielen. Und der hat, wie wir deutschen Kinder in den 80ern, Listings aus Zeitschriften abgetippt und die dann auf einem Computer gespielt, den ihm seine Eltern gekauft haben. In Japan gab es ja diese eigene Nebenkultur der PCs, die in Japan produziert wurden. Die hatten ja dann die PC 8800 Serie oder die MSX Serie. Die IBM PCs kamen ja dann erst da später zum Tragen. Und dieses Abtippen von Listings führte wie bei vielen deutschen Spieleentwicklern zum Herumprobieren mit Code. Das führte dann zu einem Nebenjob in einem Computerladen. Das beschreibt er als seinen Einstieg in die Branche, obwohl ein Computerladen natürlich noch nicht die Spielebranche ist. Und kurz danach, 1986 dann, da ist er gerade erst 18, da landet er seinen ersten Game Credit, also seine erste Erwähnung in einem Spielehandbuch. Da schreibt er nämlich für das Handbuch von Xanadu Scenario 2 von Nihon Falcon, schreibt er das Handbuch. An dem Spiel ist auch der 7 Jahre ältere Masaya Hashimoto beteiligt. Und diese beiden arbeiten dann an den folgenden Spielen von Nihon Falcon zusammen. Und das sind die, ich weiß nicht, wie man die ausspricht, Fabian, YS-Spiele, YS werden die geschrieben, YS.
Ja, ich glaube, Is heißen die. Aber das ist jetzt dünnes Eis, ne?
Naja, wir sprechen ja konsequent immer alle japanischen Sachen falsch aus. Also insofern ist es jetzt auch schon egal. Also arbeiten an den Is-Spielen. Der Hashimoto ist da der Director. Der holt sich den Miyazaki dazu als Szenario-Writer. Und die prägen dann diese Serie von Spielen. Da gibt es dann 3 Stück in kurzer Folge. Sind auch Rollenspiele. Prägen diese Serie dann maßgeblich mit. Und dann, noch gerade als das 3. Spiel der Is-Serie schon fast fertig ist, verlassen sie gemeinsam Nihon Falcom und gründen eine eigene Firma, Quintet. Und dann machen sie dann ihr erstes Spiel. Das ist das besagte ActTracer, unserer Folge 19. Das erscheint nach knapp 18 Monaten Entwicklungszeit dann für das SNES. Die Geschichte davon haben wir ja schon erzählt. Das unterliegt auch großen Veränderungen, weil die haben das anfangs erst als Rollenspiel geplant und dann hinterher machen sie ja diesen Genre-Hybrid, den wir in der Folge beschrieben haben.
Du hast es eben schon mal gesagt, das ist ein wichtiger Faktor, dass sie dann hier auf das Super Nintendo umschwenken mit ihren eigenen Spielen, weil sie haben eben vorher an diesen PC-Spielen gearbeitet für die japanischen Systeme. Und dementsprechend auch Neon Falcom war in erster Linie ein Haus, was sich auf PC-Spiele fokussierte. Wir können das jetzt nicht genau belegen an dieser Stelle, dass dem so war, aber vermutlich hatten sie einen Publishing-Vertrag dann mit Enix, also die Firma, die damals auch hinter Dragon Quest stand. Und für die machten sie eben dann Super Nintendo-Spiele. Und tatsächlich bleibt Enix auch lange der Firma verbunden. Also Quintet existiert nicht wahnsinnig lange, da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Die haben eine Super Nintendo Hochzeit, dann haben sie noch ein wirklich relevantes PlayStation-Spiel und danach verschwinden die so ein bisschen schon im Nebel, machen noch hier und da ein paar Sachen und sind dann Anfang der 2000er auch schon wieder Geschichte. Aber die Zusammenarbeit mit Enix ist zunächst wirklich sehr erfolgreich. Also Quintet macht besondere Spiele auf jeden Fall, die alle auch, vielleicht mit Ausnahme von ActRaiser 2, das fällt so ein bisschen ab als Actionspiel, alle gut sind, alle ein hohes Ansehen genießen unter Spielern. Und Quintet liegt damals in Kurakawa, das ist in einer japanischen Präfektur namens Kumamoto und das ist nicht so eine Großstadt wie Tokio oder was ähnliches, das liegt in einem Naturschutzgebiet im Süden Japans, also wirklich weit weg vom Trubel der japanischen Großstädte und da basteln sie ihre Spiele zusammen. Darunter eben auch die von mir schon mal genannte Trilogie aus Soul Blazer, Illusion of Time und Terranigma.
Genau, zumindest das Soul Blazer ist auch erfolgreich. Ich habe jetzt nicht bei allen die einzelnen Verkaufszahlen nachgeguckt, aber Soul Blazer schafft es über die Lebenszeit hinweg auf 1 Million Exemplare, ein bisschen mehr und knapp unter die 25 meistverkauften Spiele des Publishers Square Enix. Also ne, damals Enix, später dann ja Square Enix. Die Final Fantasy Spiele haben natürlich etwa 180 Millionen Exemplare verkauft, das ist natürlich ein bisschen mehr. Die stehen am Anfang dieser Liste, aber unter die Top 25 zu kommen, ist auch schon nicht so schlecht. Das Illusion of Time erschien in Japan im November 1993 und genau danach, als sie das abgeschlossen haben, haben sie angefangen, Terranigma zu entwickeln, also vermutlich knapp vor dem Erscheinungstermin im Herbst 1993. Der Miyazaki, den wir vorhin schon genannt haben, der Gründer von Quintet, ist der Game Director. Er hat bei dem Illusion of Time vorher, sein letztes Spiel vorher, noch eine andere Rolle gehabt. Da war er nur Game Designer und die Director-Stelle hat sein Partner ausgefüllt, der Masaya Hashimoto. Und Hashimoto macht jetzt aber erstmal das von dir kurz erwähnte Robot Track, das es nie nach Deutschland schafft. Das ist ein anderes Rollenspiel von Quintet. Und bleibt aber Terranigma als Producer erhalten. Miyazaki nimmt ein paar Leute aus dem Illusion-Team mit zu Terranigma, aber Quintet ist keine große Firma, auch zu der Blütezeit nicht. 30 Leute vielleicht 40 maximal, wenn überhaupt. Da arbeiten eh immer alle Leute an allen Spielen mit. Es kommen dann noch Programmierer von dem Illusion-Team und der Scenario-Writer und so weiter. Das Terranigma-Team ist aber das größte, das sie bisher hatten für alle Spiele. Deswegen heuern sie auch dafür speziell neue Leute an. Und sie holen sich für die relativ aufwendige Grafik, insbesondere auch für diese Zwischensequenzen, die wir schon angedeutet haben, auch noch einen externen Dienstleister namens Imageworks, eine reine Grafikfirma. In ihrer Konzeptphase ging es ihnen schon darum, in dieser inoffiziellen Trilogie, wie du ja schon angedeutet hast, also auf Soul Blazer und auf Illusion of Gaia noch was draufzusetzen, was beide Spiele übertrifft. Oder was beide Spiele ein bisschen vereint. Miyazaki hat mal gesagt in einem Interview von 1995, dass das Soul Blazer so einen besonderen Blick auf die Welt hat, weil sie da versucht haben, Menschen darzustellen, aber nicht aus der menschlichen Perspektive, sondern sozusagen, wie sieht denn die Welt auf die Menschen, wenn die Welt ein Bewusstsein hätte? Und die Inspiration für Terranigma war dann, diesen Blick der Welt als solcher auf die Menschen zu kombinieren mit einer bisschen größeren Welt, wie in dem Illusion of Time, um das dann noch so ein bisschen epischer zu machen. Also ein bisschen vages Konzept so, aber sie hatten halt diese beiden starken Vorgängertitel, von denen sie ausgegangen sind und damit sind sie jetzt in die Entwicklung von Terranigma gestartet.
Ja, und es sind sicherlich auch technische Gründe oder technische Verbesserungen, die sie hier anstreben, weil wenn wir heute, ich habe mir die beiden Vorgängerspiele nochmal angeschaut, das Soul Blazer ist schon wirklich sehr so frühes Super Nintendo Spiel. Da sieht man auch, dass sie noch Assets wiederverwertet haben von Actraiser. Also sind Sachen wie Energieanzeige oder auch bestimmte Soundeffekte, die hier nochmal verwendet werden. Und es ist so ein sehr einfaches Top-Down-Action-Rollenspiel noch. Das Illusion of Time dann schon deutlich schöner. Das ist auch gar nicht so weit weg davon, wie später Terranigma aussieht. Und all das, was sie eben haben an Erfahrung und eben auch, was ihnen an Themen wichtig ist und an bestimmten Botschaften, die sie vielleicht auch vermitteln wollen, das versuchen sie alles zusammenzuwerfen.
Über die eigentliche Entwicklung ist dann gar nicht so viel bekannt. Das Spiel taucht dann erst wieder aus der Versenkung auf, als die Public Relations Kampagne losgeht, halt etwa im Frühjahr 1995. Das Spiel erscheint ja dann im Oktober 1995 in Japan, in Deutschland ja erst 96. Und dann gibt es ein paar kleine Interviews. Kurz vor dem Release gibt es auch eine Demo von dem Spiel über dieses absurde japanische System Satellaview, wo man eine Demo runterladen konnte. Und die Famitsu und andere Zeitschriften testen das dann auch. Sehr vorteilhaft, ja, mit guten Wertungen und so. Aber sonst ist über diese Geschichte dieses Spiels nicht viel bekannt. Und auch die Firma, du hast schon gesagt, danach kommt noch ein bisschen was in der zweiten Hälfte der 90er, aber die Firma verschwindet dann so richtig in der Obskurität. Und alle, zumindest alle westlichen Quellen, die wir eingesehen haben, sagen, die wird wohl seit 2002 nicht mehr existieren, weil im Jahr 2002 hat man aufgehört, die Webseite zu aktualisieren. Das ist unsere ganze Indizienkette. Und was auch den Gründern geworden ist, die haben auch keine Spuren zumindest mehr im westlichen Internet hinterlassen.
Genau, es ist ein bisschen schwierig, das wirklich genau zu sagen, weil Quintet später auch ein Studio wird, was viel mit anderen Softwarefirmen zusammenarbeitet. Also die haben wohl auch ein paar Sachen gemacht für Shenmue von Sega und hier und da noch so ein bisschen mitgewerkelt. Aber bei ihren eigenen Spielen verlieren sie dann irgendwie den Tritt. Also sie machen noch ein Godzilla-Spiel und noch ein paar andere Sachen. Aber es erscheint auch mit Ausnahme des Grandstream-Sagas, das ist ein PlayStation 1-Rollenspiel, erscheint auch nichts mehr im Westen. Die Spiele bleiben alle in Japan. Und du hast es eben schon mal gesagt, die beiden Gründer, die damals sich abgespalten haben von Neon Falcom, also der Miyazaki und auch der Hashimoto, du findest quasi keine wirklichen Informationen, was die in den letzten 20 Jahren wohl gemacht haben, die wirklich sicher überliefert sind. Diese Firma verschwindet dann einfach in der Obskurität. Und das macht es aus heutiger Sicht auch schwierig. Das Problem haben wir natürlich häufiger bei japanischen Spielen, dass man die Leute nicht einfach so greifbar hat und auch im westlichen Internet nicht so viel zu finden ist. Hier ist es aber besonders ausgeprägt, da eben vieles auch, was Quintet gemacht hat, erst in der Rückschau dann so richtig groß wurde. Und ich würde behaupten, dass das auch auf Terranigma zutrifft. Also wir kommen später nochmal dazu, wie das von der Kritik damals aufgenommen wurde. Aber dieser ganze Hype und auch diese Legende, die um dieses Spiel besteht, und das sei ja eins der tollsten Spiele, und wie kann das nicht nach Amerika gekommen sein und so blieb das beste Spiel verwehrt, das hat sich alles erst später rausgebildet. Und es gab niemanden, der 1997 gesagt hat, wir müssen mal die Geschichte von Quintet einfach mal komplett aufschreiben und mit allen Leuten mal sprechen, weil in 5 Jahren können wir die alle nie mehr erreichen, dann sind die nämlich weg. Das antizipiert ja auch niemand, dass so eine Firma einfach im Nirvana dann verschwindet. Und deswegen war es hier für uns tatsächlich besonders knifflig, da Informationen über das Team und vor allem über die leitenden Verantwortlichen zu finden. Es gibt ein paar Leute, zum Beispiel der Art Director Kamui Fujiwara oder die Komponistin Miyoko Takaoka, die äußern sich auch heute manchmal noch oder unterstützen auch mal so eine Petition, die es vor einigen Jahren gab, um eine Neuauflage des Spiels zu machen. Aber das sind halt letzten Endes nicht die Entscheider damals gewesen. Und was die wohl machen, keiner weiß es. Vielleicht sind die durch so einen Riss in die Unterwelt gefallen, Gunnar.
Wahrscheinlich. Wie schön du da den Bogen geschlagen hast. Aber das ist schon, wie gesagt, schon alles, was wir wissen über dieses Team und die Entwicklung und die Firma dahinter. Und damit kommen wir dann einfach wieder zurück zum Spiel und steigen jetzt tiefer ein, würde ich sagen, und gehen dann in die Analyse und die genauere Beschreibung der Spielmechaniken.
Ja, ich würde sagen, wir können zunächst mal zu einem der zentralen Spielelemente zurückkehren, nämlich zum Thema Kampf, weil wir kommen jetzt dann in der Oberwelt an, da sieht die Weltkarte dann anders aus, nicht mehr so feindselig grau und karg wie in der Unterwelt, sondern wir erkennen eben wieder, dass wir uns hier offensichtlich auf einer speziellen Version der Erde befinden, wo die Kontinente so vorhanden sind, wie wir sie kennen. Die Ortschaften sind anders, das bleiben teilweise mit Fantasienamen benannte Orte, die oft auch aussehen wie so typische Rollenspiel-Locations der damaligen Zeit. Und wir begeben uns in einen so ganz typischen Loop aus. Wir erkunden einen Dungeon und dann sind wir wieder irgendwie in Städten, kaufen was ein, wir schlafen mal irgendwo, um uns zu heilen, wir quatschen mit NPCs und dann geht es weiter zum nächsten Dungeon. Und die Aufgaben, die wir haben, sind hier noch sehr klar umrissen. Wir sind ja losgeschickt worden vom Dorfältesten mit der Ansage, ja, geh mal da hoch und sorg da mal für Leben. Und so arbeiten wir uns quasi, man würde aus unserer Perspektive heute wahrscheinlich sagen, so ein bisschen in der Rangordnung nach oben. Also wir beleben erst die Pflanzen wieder, dann die Tiere und die Vögel und schließlich die Menschen. Und damit verbringen wir schon einige Spielstunden und die sind eben häufig geprägt von Kämpfen in den Dungeon-Abschnitten des Spiels, die meiner Meinung nach solide aufgebaut sind. Mit Ausnahme von ein, zwei, die so ein bisschen aufwendiger sind, sind das typische Verkettungen von Räumen, wie man sie aus anderen Spielen kennt. Die sind nicht überbordend lang. Also ich finde, es tritt wenig Abnutzung ein bei dem Durchqueren dieser Dungeons. Und man kommt auch flüssig da voran grundsätzlich, weil man ein relativ gutes Bewegungsrepertoire hat und auch die Kämpfe schnell funktionieren. Also Ark kann rennen, ohne dass man dafür erstmal ein spezielles Item bräuchte. Man kann das später noch ausbauen in eine noch schnellere Art von Rennen, aber grundsätzlich ist man sehr flott unterwegs. Man kann springen, was ein Faktor ist, also dieses Thema Geschicklichkeitsaufgaben abseits von Kämpfen, ist ja was, was diese Action-Rollenspiele oft vermeiden. Das wird da ausgespart, du kannst eben nur laufen und du springst vielleicht mal automatisch irgendwo rüber, wenn du an eine Kante läufst. Hier gibt es eine eigene Sprungtaste. Damit kannst und musst du auch mal kleine Abgründe überwinden, die in der Welt und in den Dungeons existieren. Und du kannst die ganzen Aktionen, die du hast, also laufen, rennen, springen, zu verschiedenen Angriffen zusammenfügen. Also du hast quasi einen Standardschlag, das ist so ein bisschen einfach eine Attacke, die nach vorne ausgeführt wird und du hast vier spezielle Arten von Schlägen. Also ich benutze jetzt mal die deutschen Bezeichnungen dafür, ich würde die selber jetzt vielleicht nicht so nennen, weil die ein bisschen albern teilweise sind. Es gibt den Amoklauf. Den löst du aus, indem du ganz schnell auf die Angriffstaste hämmerst und dann führt das zu so einem Wirbel, zu einer ganz schnellen Schlaganimation, mit der man viele Treffer hintereinander landen kann. Diese einzelnen Treffer machen aber nicht viel Schaden. Das ist was ich wenig benutzt habe, auch weil man da eben wieder immobil ist. Du stehst quasi auf der Stelle. Und Ark zeichnet sich eher dadurch aus, dass er ein flotter Held ist, der ja auch selber den gegnerischen Angriffen ausweichen will. Deswegen macht man viel eher sowas wie den Blitzstich. Das ist so eine Attacke, bei der man nach vorne schnellt, während man rennt und dabei den Gegner sticht. Die ist auch stärker als die Basisattacke, habe ich super oft verwendet. Kannst du gegen fast jeden Gegner verwenden. Du kannst springen und in der Luft angreifen. Das ist dann die Wirbelklinge. Das ist besonders auch dann interessant, wenn Gegner selber nicht am Boden sind, sondern zum Beispiel schweben oder fliegen können. Dann kannst du die mit der Wirbelklinge treffen. Oder du kannst auch rennen, springen und schlagen kombinieren. Dann machst du den Funkenpflug. Also ich habe das nochmal nachgeguckt. Das heißt wirklich Pflug, wie das landwirtschaftliche Gerät, nicht Funkenflug, sondern Pflug.
Ja, da hat jemand einen Clown gefressen.
Ja, das ist so ein bisschen eine Rutschattacke, würde ich sagen. Man springt hoch und schießt dann so auf den Boden und rutscht da lang und dabei sticht man zu. Das habe ich auch oft gemacht, einfach auch, weil es cool aussieht. Im Grunde genommen ist die Wirbelklinge häufig aber genauso gut, also die normale Rennattacke. Und das alles funktioniert sehr mühelos, weil zum Beispiel, ich habe überlegt, warum mir das Kämpfen mehr Freude macht bei Terranigma als zum Beispiel bei Secret of Mana. Und Secret of Mana hat dieses System eines Ausdauerbalkens. Dadurch hast du immer so einen Cooldown, du kannst nicht pausenlos attackieren, musst immer kurz ein bisschen da doof rumlaufen, bis du wieder Energie aufgeladen hast zum Schlagen. Das hat Terranigma alles nicht. Terranigma ist ein Spiel, du kannst die ganze Zeit kämpfen, du kannst die ganze Zeit springen, machen, was du willst. Und das verleiht dir eine sehr hohe Dynamik und fühlt sich sehr angenehm an. In gleichem Maße muss man sagen, es gibt dann wenig Progression. Also man lernt nicht wirklich noch groß Attacken hinzu, sondern kann das alles von Anfang an, aber das sorgt für einen sehr angenehmen Einstieg ins Spiel, bis man merkt, das dauert auch nicht so lang, dass man einen grundsätzlichen Nachteil hat im Kampf. Du hast nämlich keine Möglichkeit, Fernangriffe auszuführen. Also du kannst nichts verschießen, einen schwebenden Gegner, der irgendwie 8 Meter weg ist, den triffst du halt nicht. Gleichzeitig können Gegner aber teilweise schießen, also die können Projektile auf dich abfeuern und dafür hast du noch, das nennt sich Klingenwirbel. Das machst du, indem du einfach eine Schultertaste gedrückt hältst auf dem Super Nintendo Controller. Das ist so eine Art Verteidigungspose und damit kannst du quasi Fernangriffe abwehren, weil ansonsten hätte man relativ schnell ein unangenehmes Ungleichgewicht in den Möglichkeiten des Angriffs zwischen Held und Gegner, weil man selber muss eben immer zu den Gegnern hinkommen, bevor man später Magie benutzen kann, aber dazu kommen wir noch.
Genau, diese Angriffe, die du beschrieben hast, die gibt es von Anfang an. Das heißt, du lernst gar nichts Neues dazu. Die grundsätzliche Bewegung und die Angriffe entwickeln sich im Laufe des Spiels nicht. Die Kämpfe entwickeln sich trotzdem, weil die Gegner vielfältiger werden und anders werden und du am Anfang noch viel mit Standardattacken machen kannst und hinterher auch wirklich viel von diesem Bewegungsrepertoire einsetzen musst, damit es für dich gut funktioniert und von der Magie und den anderen Sachen, die du später noch kriegen kannst. Aber es gibt keine logische Progression über diese Fähigkeiten hin. Die Progression, die in jedem Rollenspiel unabdingbar ist, läuft hier im Wesentlichen durch neue Waffen und neue Rüstungen. Du kannst die Waffen kaufen in den Shops, die du schon erwähnt hast, aber man kann sie auch finden. Ich habe gar nicht viel Waffen gekauft oder Sachen gekauft. Ich habe die fast alle gefunden. Ich habe fast immer so lange durchgehalten, bis ich es gefunden habe. Und fast nie was gekauft. Es gibt etwa so 20 Waffen und ungefähr genauso viele Rüstungen. Also das klingt jetzt einigermaßen viel für so ein Actionspiel. Für ein Rollenspiel ist es natürlich jetzt keine Riesenmenge. Aber die kommen alle ganz säuberlich nacheinander. Das ist eine ganz lineare Auflistung. Du hast nicht so die Wahl, wie in manchen Rollenspielen, dass du vielleicht diese Waffe eher gegen diesen Gegner so einsetzt oder diese gegen den anderen Gegner. Die haben schon unterschiedliche Fähigkeiten. Es gibt eine Waffe, die besonders gut gegen Wölfe wirkt und es gibt eine Waffe, die auf Feuer basiert und so weiter und so fort. Aber eigentlich kriegst du diese Waffen nacheinander und die werden halt einfach immer stärker im Laufe der Zeit. Und mit den Rüstungen ist das auch so. Die Rüstung, die du jetzt findest, ist eigentlich immer besser als die, die du schon hast. Und diese Rüstungen und Waffen haben noch eine zusätzliche Funktion, die das Spiel ein paar Mal ansetzt. Das ist so eine Art Gating in den Levels. Du kannst zum Beispiel an manche Stellen eines Dungeons nicht hin, weil da ein großer Fels im Weg ist, bis du den Granitspeer gefunden hast. Das ist die 1, 2, 3, vierte Waffe. Die zerschlägt dann halt Felsen. Und bei den Rüstungen gibt es auch sowas. Du kannst zum Beispiel in gewisse Gebiete, wo es so kalt ist, nicht rein, ehe du nicht die Felljacke gefunden hast. Ja, weil nur mit der Felljacke kannst du da in der Kälte überleben. Und so weiter und so fort. Dieses Prinzip zieht sich durch das ganze Waffenarsenal und die ganzen Rüstungen. Und man hat nicht so ein starkes Gefühl von, dass der Held wahnsinnig viel stärker wird. Oder hast du das Gefühl, dass da eine starke Progression drin ist?
Ja, es spiegelt sich halt nicht visuell wider. Das ist ein bisschen der Nachteil. Also die Waffen, du hast eben schon mal gesagt, sind grundsätzlich nicht sonderlich viele. Aber dann die Namen suggerieren dir wieder so ein bisschen, ah, das ist ja alles super unterschiedliches Zeug, was man da findet. Also ich habe vorhin schon mal gesagt, den Anfang macht der Kristallspeer. Dann hast du später aber auch eine Waffe, die heißt Löwenklaue. Du hast eine Eispickel, eine Dämonenlanze und später ein Naginata, so eine japanische Waffe. Aber im Endeffekt im Spiel ist das alles das Gleiche. Die unterscheiden sich farblich voneinander, die sehen aber sonst identisch aus und alle nutzen eben auch dieses gleiche Set nur an Aktionen. Also du hast keine veränderte Reichweite oder andere Attacken oder irgendwas, was mit diesen Waffen möglich wäre, was nicht auch vorher ging. Der Grund, die überhaupt zu wechseln, der liegt zum einen in diesen teilweise vorhandenen Nebeneffekten, die du eben beschrieben hast, weil die vielleicht besonders gut sind gegen einen bestimmten Gegnertypus, aber an sich liegt es nur daran, dass die Waffen, die du später findest, einen höheren Angriffswert haben. Also der Kristallspeer hat dann 3 und am Ende findest du zwangsläufig eine Waffe, die heißt Terra-Lanze, die hat dann einen Angriffswert von 80. Und da muss man jetzt kein Spielexperte für sein, um zu wissen, ja, den Kristallspeer benutzt du vielleicht dann nicht mehr, sondern du nimmst natürlich das, was immer am meisten Schaden macht. Aber grundsätzlich ist das Spiel hier nicht so vielfältig darin, diese Waffen auch zu zeigen im Spiel. Also was bei einer anderen Art von, wenn wir über Action-Rollenspiele sprechen, ist jetzt ein schräger billiger Vergleich, aber Diablo zum Beispiel lebt ja davon, zu zeigen, ach guck mal, ich habe diese coole Waffe und ich habe diese Rüstung. Die Rüstungen sehen hier gerade gar nicht unterschiedlich aus. Also die unterscheiden sich farblich auch nicht. Die Felljacke sieht genauso aus wie die Ritterrüstung. Da macht das Spiel sich nicht so viel draus. Ansonsten, jetzt mal, wenn wir das unabhängig von der Waffe betrachten, gibt es natürlich noch eine Progression in der Stärke durch das Aufleveln des Charakters selbst. Also Ark sammelt Erfahrungspunkte, man kennt das. Und dann irgendwann erreichst du einen neuen Level. Und dann gibt es im Grunde vier wesentliche Werte, die du dabei verbesserst. Das sind Kraftpunkte, so nennt die deutsche Version das. Das sind quasi die Hitpoints. Es gibt Stärke, Abwehr, das ist also die Effektivität der eigenen Angriffe und der Widerstand gegen erlittenen Schaden. Und es gibt noch Glück, wo mir lange Zeit nicht so richtig klar war, was der Glückswert eigentlich bestimmt. Das sind so Sachen wie der Schaden, den magische Ringe verursachen, die du einsetzt. Es ist die Anfälligkeit für negative Statuseffekte. Also es gibt so typische Sachen wie, du wirst vergiftet, verflucht. So eine Handvoll an Sachen ist genau das, was man in dem Genre kennt und erwartet. Und wer einen hohen Glückswert hat, der ist nicht so anfällig dafür. Und Glück steigert auch die Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer. Und auch dadurch wirst du stärker. Es kommt kompensiert aber nicht die höheren Schadenswerte von besseren Waffen. Also du willst leveln, aber du möchtest auch immer die stärkste Waffe unabhängig davon benutzen. Und das Leveln des Charakters muss man, das kann ich hier schon mal sagen, nicht exzessiv betreiben. Also du hast da einen relativ angenehmen Fortschritt, musst selten bewusst leveln. Wir kommen vielleicht noch zu ein, zwei Stellen, wo das Spiel einen dann ein bisschen negativ überrascht mit so leichten Peaks im Schwierigkeitsgrad. Aber an sich erreicht man vielleicht so Level 30, wenn man das durchspielt. Und wenn du all die Sachen, also die vier Attribute auf Maximum skillen wollen würdest, bist du so 50 erreichen. Aber dafür müsstest du so viel grinden und du würdest dir auch den kompletten Spaß aus dem Spiel raussaugen, weil die meisten Gegner und Aufgaben, die du hast, sind schon ganz gut angepasst an den aktuellen Charakterlevel, den du an der Stelle des Spiels hast.
Da du gerade vom Grinden gesprochen hast, das ginge natürlich total problemlos, weil das ist eins von diesen Spielen, die den Bildschirm am Bildschirmrand umschaltet. Dann kommst du in das nächste Bild und wann immer du ein Bild wechselst, sind die Gegner wieder da. Die Gegner respawnen die ganze Zeit und das heißt, du könntest theoretisch die ganze Zeit zwischen zwei Bildern hin und her laufen und die Gegner abmurksen und dann hättest du irgendwann deinen Level 50. Wärst natürlich alt und grau, aber das ginge theoretisch. Das stärkste Progressionsgefühl im Spiel hatte ich durch die Erkundung und das Finden von Gegenständen und Fähigkeiten, die dir neue Levelbereiche aufschließen. Ich habe das eben schon erwähnt, der Granitspeer, als du den endlich hast. Du weißt schon die ganze Zeit, dass du irgendwas kriegen musst, was Felsen zerstört, weil die Felsen stehen da so dumm rum und du hast schon versucht, sie zu schieben und zu hauen, aber nichts ging. Aber irgendwann kommt was und denkst, ah, jetzt habe ich's, jetzt kann ich an die Stellen zurückgehen oder an den zukünftigen Stellen, hält mich nichts mehr auf. Der Granitspeer ist für mich da. So ist das ja bei anderen Waffen und Rüstungen auch, hatte ich schon gesagt, aber es gibt auch noch Gegenstände, die keine andere Funktion haben und nur den Level erweitern oder den Level aufmachen. Und das sind so Riesenblätter wie die Schwimmflossen bei Legend of Zelda. Sobald du die hast, kannst du schwimmen. Musst du nichts weiter machen, werden auch nicht visualisiert im Spiel, dann geht's einfach. Und das ist ganz schön vom Spiel, weil du hast schon die ganze Zeit Wasser gesehen zu dem Zeitpunkt, wusstest aber nicht, ob das eine Funktion hat oder ob das einfach das Levelende ist und dann kannst du da rein und dann schließt sich ein neuer Teil auf. Oder die Greifenklaue, das sind so Handschuhe, mit denen du so eine Wand hochklettern kannst und auch das war sowas. Die ganze Zeit bin ich an diesen Wänden lang gegangen, habe gedacht, warum sehen denn die hier so komisch aus? Ja, die sehen doch anders aus als die anderen Wände. Hier ist doch irgendwas. Ist hier irgendwas nicht in Ordnung? Ist das nur die Grafik? Ich habe das Spiel über weite Strecken, vielleicht die ersten 10, 15 Stunden mit meiner Tochter gespielt und dann die ganze Zeit mit meiner Tochter darüber geredet, was wir da erlebt haben. Und dieser Moment der Greifenklaue, das war so ein Moment im Spiel, weil wir gedacht haben, endlich! Ja, verdammt noch eins. Dafür waren diese schrägen Wände da. Das war ganz schön. Und dann gibt's noch Turboschuhe, mit denen kannst du schneller rennen und das Odemkraut, mit dem kann man tauchen. Diese vier Gegenstände, die müssen bloß im Inventar sein. Die musst du auch nicht aktiv nutzen. Die sind einfach nur da, sobald du sie hast. Und dann ist dieses Ding aufgeschlossen. Und das fand ich eine angenehme Mechanik und auch einen sehr angenehmen Belohnungseffekt im Spiel. Ja, da habe ich mich gut gefühlt wie ein Held, der jetzt weiterkommt. Mehr als in den Kämpfen.
Ja, das ist toll, wenn du die Riesenblätter findest und dann schwimmen kannst. Das macht dir den Dungeon, in dem du dich da gerade befindest, dann auch erst wirklich erkundbar, weil da gibt es viele Wasserflächen und plötzlich kannst du da reinspringen und kannst neue Bereiche entdecken. Das ist toll, das ist ähnlich wie in Zelda. Da ist es ja auch ein sehr belohnender Moment, wenn man diese Fähigkeit freischaltet. Allerdings sind nicht alle dieser Fähigkeiten so stark eingebunden. Also ich würde da noch mal kurz auf den Granitspeer kommen, den du erwähnt hast. Man denkt da initial von wegen, okay, damit werde ich jetzt die nächsten 10 Spielstunden ständig Steine kaputt kloppen. Das fällt später aber komplett raus. Also da wird dieser Granitspeer eigentlich gar nicht mehr verwendet, was gut ist, weil du müsstest ihn immer wieder ausrüsten.
Das ist sogar sehr gut, weil du wechselst ja die Waffe immer, wie ich eben gesagt habe, du wechselst ja immer auf die nächsthöhere und das Spiel zeigt dir auch den Stärkeunterschied zwischen den Waffen gleich in diesem Inventarscreen, dass du halt auch gleich siehst, welcher besser ist. Das heißt, du hast ein starkes Incentive, gleich den besseren zu nehmen. Und als ich noch einmal den Granitspeer benutzen musste, obwohl ich schon lange die Dornenlanze hatte, da hat es mich schon wieder geärgert, weil dieser ganze Prozess, die Waffe zu wechseln, ist nämlich relativ mühsam, weil du immer erst in dieses begehbare Inventar gehen musst, dann da im begehbaren Inventar durch die richtige Tür gehen musst und dann das auswählen musst. So schön das aussieht, dieses begehbare Inventar, und so cool der Effekt ist, wenn dein Held da so eine Kiste auf den Boden schmeißt und dann in der Kiste verschwindet, so nervig ist es dann doch, das zu nutzen.
Ja, das ist wirklich ein bisschen seltsam, weil man denkt so, okay, die Mittel sind natürlich beschränkt. So ein Spiel, was Rollenspielelemente hat, mit einem Super Nintendo Controller steuerbar zu machen. Aber sie haben sich nicht mal bemüht, auch so diesen Controller in Gänze auszureizen. Also zum Beispiel, nehmen wir die L-Taste. Das ist eine der zwei Schultertasten des Super Nintendo Controllers. Das wird in Terranigma dafür verwendet, damit du innerhalb dieses Inventars, was super cool ist, dir so ein bisschen Kontext anzeigen lassen kannst. Also das sind so Detailerläuterungen zu Waffen und Gegenständen, alles schön. Im eigentlichen laufenden Spiel macht die L-Taste aber dann nichts. Also man hätte zum Beispiel sagen können, damit kann man ein Item verwenden. Dafür gibt es natürlich eine Taste, mit der man das macht, aber im Spielverlauf merkt man, wäre schon cool, wenn man nicht immer ins Inventar müsste, also in die Truhe springen müsste und dann ein Item auf den einen Item-Slot legen müsste, auf den man im Spiel zugreifen kann, sondern wenn man da zwei gehabt hätte, hätte das die Steuerung schon ein bisschen erleichtert. Das ist so ein Ding, was man vielleicht übersehen hat oder als nicht so wichtig bewertet hat, was aber so ein bisschen auffällt, gerade weil es natürlich auch ein umfangreiches Spiel ist und nicht alle Sachen sind so in Gänze, was die Mechaniken angeht, zu Ende gedacht. Also ich würde nochmal ganz kurz zurückgehen. Du hast ja diese Spezialgegenstände erwähnt, diese Turboschuhe zum Beispiel, mit denen man auch dann Wände einrennen kann. Das macht man super selten. Auch dieses Odemkraut zum Tauchen. Ich glaube, zwangsläufig einsetzen musste ich das irgendwie in einem Dungeon mal ganz kurz und ansonsten spielt das keine Rolle. Und ich muss an dieser Stelle jetzt auch nochmal Pandoras Truhe öffnen und wir müssen einmal kurz über das Magiesystem sprechen, Gunnar, weil hier würde ich fast sagen, das ist eine Anhäufung von Dingen, die man nicht ganz so gut zu Ende gedacht hat. Und ich gebe auch an dieser Stelle offen zu, es hat ein paar Stunden gedauert, bis ich das Magiesystem überhaupt verstanden habe, wie das funktioniert, weil das Spiel es nicht so gut erklärt. Und dann ist die Anwendung aber auch so eine Mischung aus, es ist nicht nötig und es ist so umständlich, dass ich es fast gar nicht eingesetzt habe. Und ich versuche einmal kurz das kompakt zu erklären, weil an sich hat Terranigma ein cleveres Magiesystem. Es gibt zwei Arten, wie Magie gewirkt werden kann. Es gibt magische Ringe. Die kauft man in der Regel bei Händlern. Das sind 10 verschiedene Typen, die es da gibt. Das sind so Sachen wie ein Blitzring, ein Eisring und ein Feuerring. Das sind so typische Elementarattacken, die man auslöst. Es gibt auch bessere Ringe, zum Beispiel den Mondring. Der funktioniert wie so eine Art Smart Bomb in einem Actionspiel und wischt alle Feinde vom Bildschirm, mit Ausnahme von Bossgegnern natürlich. Ist alles klar und nachvollziehbar. Und es gibt im Spiel dann noch 5 richtige Zaubersprüche, die man durch Medaillen erlernt und die bekommt man für das Erledigen von storyrelevanten Missionen. Da erhält man diese Zaubersprüche. Der wichtigste davon ist wahrscheinlich der Flora-Zauber. Damit kann man sich heilen, was ansonsten nur geht, wenn man übernachtet in einem Gasthaus oder Hotel. Oder man benutzt dafür eben Items. Und dann habe ich irgendwann gedacht, naja, es gibt ja Items zum Heilen. Warum soll ich eigentlich den Zauber verwenden? Weil der Zauber löst eine super lange Sequenz aus. Die sieht ganz toll aus. Man steht da so in der Bildschirmmitte, der Rest der Spielwelt verschwindet und dann wird da so in allen möglichen Regenbogenfarben, es ist wahrscheinlich so eine Art Lebensbaum, der dann da erscheint und es dauert alles lang und er macht da so eine Geste wie so ein Magier auf dem Bildschirm und der einzige Effekt davon ist, okay, danach habe ich mich geheilt. Aber das hätte ich ja auch einfach machen können, indem ich eben diese Knolle gegessen hätte. Und dann benutzt du diese Zauber nicht so, zumal die alle nicht dafür geeignet sind, um Gegner zu attackieren. Das sind alles Buffs für dich selber. Also damit verbesserst du quasi nur dich. Du kannst zum Beispiel mit einem anderen Zauber, dem Windzauber, Statuseffekte heilen. Auch das geht mit einem Item. Oder du kannst dich mit dem Knochenzauber aus einem Dungeon hinaus teleportieren. Aber erstmal zu verstehen, wie funktioniert das überhaupt? Also die Anwendung von Zaubern, das ist schon auch eine Wissenschaft für sich, weil es gibt keinen Mana-Balken und du hast auch nicht so ein Pendant zu den Lebenspunkten, sondern du hast Gold, was du sammelst, und du sammelst im Spiel Kristalle ein. Die kannst du eigentlich überall finden. Die liegen in Dungeons mal so ein bisschen abseits des Weges oder auch mal mitten drauf. Die findest du in Dörfern, in einer abgelegenen Hütte oder auch mal in einem Waldstück. Das sind insgesamt irgendwann so knapp 100 Kristalle, die man finden kann. Und die Anzahl an Kristallen, die du gerade hast, die definiert dein Magie-Limit, was du gerade hast. Und dann musst du verstehen, wenn du bei einem Händler stehst, beim Flora-Zauber steht dann da, kostet 4 Kristalle und 20 Gold. Und ich denke so, Moment, ich habe jetzt 7 Spielstunden gebraucht, um 5 Kristalle zu finden. Ich gebe doch jetzt nicht 4 Kristalle aus, um einen Heilzauber zu kaufen. Was es in der Praxis bedeutet, ist, dass du dir die Slots füllst. Also du hast dir 7 Kristall-Slots erspielt und da einen Flora-Zauber reinzupacken, kostet dich 4 Kristalle und 20 Gold. Wirkst du diesen Zauber dann, dann werden diese Slots wieder freigegeben und du musst wieder irgendwo hingehen, wo du neue Zauber und Ringe kaufen kannst und musst die wieder da reinpacken, weil auch die Ringe verbrauchen sowohl Kristall-Slots als auch, sie kosten auch Geld in der Anschaffung. Das ist irgendwie ein komisches System, weil man neigt dazu dann zu sagen, ah, ich habe mir jetzt gerade hier alles voll gekauft, ich will diese Zauber aber auch aufheben für wichtige Gelegenheiten, so wie die 87 Shotgun-Schuss bei Resident Evil. Und jetzt habe ich super lange darüber geredet. Und was ich eigentlich sagen will ist, man benutzt die Magie letzten Endes nicht, weil für die meisten Standardgegner ist sie irrelevant. Und jetzt kommen wir zum Komischsten daran, bei dem Großteil der Bosse, die sicher gleich noch ihre eigene Erwähnung wert sind, weil die sind toll, da darfst du sie nicht benutzen. Da sind die Ringe und die Zauber einfach blockiert.
Ja, das ganze Magiesystem ist eigentlich nahe überflüssig, weil es sich nicht so easy einsetzen lässt aus dem Spiel heraus. Also ich kann halt durch diese Welt laufen und habe diesen von dir schon beschriebenen Actionkampf mit den 5 Moves, die du so hast. Es geht alles relativ schnell, es ist alles responsiv, das reagiert zackig, es gibt keine Cooldowns. Ich laufe da cool durch die Welt, das ist echt ganz nett und fühlt sich auch mächtig an und man fühlt sich wie ein kompetenter Kämpfer. Und dann lege ich mir noch irgendeine Knollensorte, die ich gerade habe, diese Heilknollen, die kann ich 9 Stück pro Sorte haben, die lege ich mir auf den einen Item-Slot und kann dann immer, wenn ich in Schwierigkeiten gerate, die aufessen schnell im Kampf und das wird dann immer mit der nächsten Knolle gefüllt. Also solange ich Knollen einer Sorte habe, kann ich das laufend einsetzen. Und so bewege ich mich, so kämpfe ich. Und immer, wenn ich ein Item wechseln muss oder benutzen muss oder einen Zauberring zum Beispiel einsetzen muss, dann kommt so ein Stopp im Spiel. Dann wird dieses schnelle Gameplay, dieses angenehm flüssige Gameplay unterbrochen. Ich latsche da in meinem Inventar rum, suche das Richtige. Ich verwechsel das auch manchmal. Dieses Inventar hat 4 Räume. Dann gucke ich manchmal nicht richtig hin und bin an der falschen Stelle oder so. Und dann suche ich das da aus, um es dann einzusetzen wieder in der sozusagen realen Welt, in der mein ganzes Spiel stattfindet. Und das macht einfach keinen besonderen Spaß. Und als ich das die ersten Male versucht habe, sind mir die Ringe immer in die falsche Richtung losgeschossen, weil ich falsch gestanden habe oder so. Und dann habe ich den Ring bei einem Boss eingesetzt und habe dann zum Bildschirmrand geschossen. Da hatte ich schon gerade keine Lust mehr, ehrlich gesagt. Ja. Und das mit den Kristallen, was du erzählt hast, dass die Kristalle so eine Art Maximalwert für Zaubersprüche darstellen, so ein bisschen wie bei dem D&D-System, die maximale Menge, die sich so ein Magier ja merken kann. Bei D&D ist es ja so ein Memorieren. Das fand ich so kontraintuitiv. Da habe ich genau wie du echt Stunden gebraucht, um das überhaupt zu verstehen. Und ich habe es ja noch mit meiner Tochter gespielt. Wir haben da zu zweit drüber geredet und das nicht gecheckt. Obwohl wir beide so schlaue Leute sind. Also ich habe das fast nicht benutzt. Immer wenn es irgendwie geht, bin ich auf dieses einfachere Gameplay zurückgegangen und habe das genutzt und habe versucht, alle Sachen so zu lösen, solange es eben ging.
Ja, stimme ich zu. Es wirkt ein bisschen so, als würden wir jetzt schon Nitpicking hier betreiben an der Stelle. Ah, ja. Ich finde, es ist aber wert, dass wir das hier einmal erwähnen, weil da ist viel Potenzial einfach verschenkt worden. Auch diese Differenzierung in Ringe und Zaubersprüche ist verwirrend. Das versteht man auch nicht sofort. Pack doch einfach eine Handvoll Zaubersprüche rein, irgendwie Feuer, Blitz, Eis und irgendwas und mach die so, dass man die direkt im Spiel über eine Taste aufrufen kann und nicht über diesen Umweg Inventar oder auch, es gibt dann noch diese Behelfslösung, dass man sich diese Zauberschatulle, dass man die auf den Itemslot packt und dann kannst du damit dann ein Menü aufrufen im Spiel und musst dann da wieder den Zauber auswählen. Aber dann hast du das dreimal gemacht und dann ist es, wie du es eben beschrieben hast, dann hat man die Ringe verschwendet, muss dann erst wieder irgendwo welche kaufen. Das ist einfach nicht so gut gemacht. Es hat aber meine Freude am Spiel jetzt nicht so sehr geschmälert, weil wie ich eben schon sagte, die Situation, wo du sie benutzen wollen würdest, das sind die Bosskämpfe, da sind sie eh deaktiviert, bis auf wenige Ausnahmen. Und man kommt mit den Bossen auch so klar. Und ich finde, die Bosskämpfe im Spiel, die sind richtig toll. Bei Secret of Mana zum Beispiel, dadurch, dass das ein sehr viel insgesamt noch größeres, bekannteres Spiel ist, hat jeder schon mal irgendwie Endgegner aus Secret of Mana gesehen, auf Bildern oder so. Und ich kannte die Bosse, die einem hier begegnen, tatsächlich nicht. Und da hat man auch so einen Dämonen-Skorpion, der halt echt ein fettes Viech ist, was cool aussieht, also wirklich schön gestaltet. Man trifft einen Gegner namens Moloch, das ist so ein vielgestaltiges, insektenartiges Wesen. Da schießt so ein Wurm aus so Waldlöchern hinaus und greift dich an und gleichzeitig fliegen dann noch Projektile rum, die dich treffen können. Und das macht Spaß, gegen die zu kämpfen. Das sind nicht einfach immer nur Gegner, wo du denkst, okay, das ist ein großer Klotz, der sich relativ wenig bewegt und hier und da mal links und rechts zusticht und du haust halt tausendmal drauf. Du musst auch deine Strategien anpassen in den Kämpfen. Also man kämpft dann noch gegen Infernalos. Das sind zwei große fliegende Vögel, die können Wind erzeugen und dich dann von der Plattform werfen und du musst dann neu auf diesen Berggipfel hochklettern. Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, Satadoros, das ist so ein fliegender, skelettartiger Gegner und im Hintergrund steht noch ein offensichtlich böser Magier, der diese Kreatur zu steuern scheint. Also super fantasievoll, abwechslungsreich und cool und das hat mir in der ersten Spielhälfte wahnsinnig viel Spaß gemacht, gegen diese Bosse zu kämpfen, bis ich irgendwann dann bei der Hadeshexe gelandet bin. Und hier habe ich kurz gedacht, ich habe irgendwas grundlegend falsch gemacht in den letzten 10 Stunden oder das Spiel verarscht mich einfach gerade.
Ich weiß nicht, was du hast. Ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Du willst darauf hinaus, dass die Hadeshexe eine Schwierigkeitsspitze ist, weil man frustrierend an der hängen bleiben kann und die super stark ist. Aber ich hatte diesen Moment schon viel früher beim Morph-Dämon, wo ich auch schon das Gefühl hatte, jetzt muss ich hier cheaten, sonst kriegen meine Tochter und ich das nicht hin. Und was da passiert, ist einigermaßen ähnlich. Ich weiß nicht, ob du den Morph-Dämon jetzt auch so schwer fandest. Für mich war das der erste richtige Spike, da habe ich ewig für gebraucht.
Ja.
Und die haben beide relativ viele Hitpoints in den Hunderten. Die Hadeshexe 400 und ich glaube der Morph-Dämon 250 oder so, aber das ist nicht so schlimm, aber deine Waffen wirken schlechter. Zu dem Zeitpunkt, da richtest du schon Dutzende von Schadenspunkten an mit deiner Waffe, aber gegen diese beiden Gegner jeweils immer nur so hier mal ein Punkt oder da mal 5 Punkte oder so, also im einstelligen Bereich. Und man kommt nicht gut an die ran, weil die nur spezifische Bewegungsphasen haben oder geschützt werden, weil die Hadeshexer, da kreisen so Kugeln drumrum. Und wenn du die berührst, dann richten die Schaden bei dir an. Und bei dem Morph-Dämon, der schickt dann so Fledermäuse aus, die über den halben Bildschirm fliegen und die dich immer mal so ein bisschen erwischen, sodass es schwer ist, da komplett verlustfrei zu bleiben. Den Morph-Dämon schafft man schon irgendwann. Das ist halt nur mühevoll und du kannst es eigentlich durch Ausweichen lösen. Aber die Hadeshexe ist halt richtig schwierig, weil eigentlich müsstest du stärker sein. Und wenn man in diesen Spieleberater guckt, der da dem Spiel ja beiliegt und der ja eine Komplettlösung ist, eine relativ ausgefuchste Komplettlösung sogar mit allen Waffen und Werten und allen Endgegnern aufgezählt, ein starkes Spoiler-Element, ja, da kannst du schon reingucken und gucken, wie der Endgegner aussieht. Und der sagt, um die Hadeshexe zu besiegen, müsste man Level 25 sein. Und eigentlich ist man zu dem Zeitpunkt erst Level 20. Und da jetzt nochmal zurückgehen und grinden, möchte man ja vielleicht nicht.
Ja, es ist auch vorher nie nötig gewesen und es ist natürlich auch frech, dann im Spieleberater zu schreiben, ja, da sei mal lieber Level 25, weil das entspricht überhaupt nicht der natürlichen Progression durchs Spiel und du würdest wirklich lange brauchen, um diesen Level zu erreichen, weil als Beispiel, als ich das Spiel abgeschlossen habe, war ich Level 30 oder so und du bist aber bei der Hades-Hexe, das ist in der Mitte des Spiels noch sehr, sehr, sehr weit vom Spielende entfernt. Und dann zu sagen, ja, jetzt investieren wir ein paar Stunden nur zum Aufleveln für diesen Gegner, das macht einfach keinen Spaß. Und es gibt andere Methoden, um sie zu besiegen, aber da musst du halt erstmal drauf kommen, weil das Spiel dir da auch gar keinen Tipp gibt. Also du kannst zum Beispiel zur Strahlenlanze wechseln, wenn du die noch hast zu dem Zeitpunkt. Das ist eine Waffe, die ist da eigentlich nicht mehr so richtig stark im Vergleich zu anderen, die du schon hast, aber die hat eine besondere Wirksamkeit gegen untote Gegner. Das heißt, du machst ein bisschen mehr Schaden, es dauert immer noch super lang. Und am einfachsten ist es, wenn du Feuerringe dabei hast. Damit kannst du nämlich sie aus der Entfernung ganz gut treffen. Du machst vor allen Dingen auch mehrere Treffer, weil an sich ist es so, dadurch, dass sie geschützt ist, schaffst du es vielleicht immer einmal so im Vorbeihuschen, so einen Sprungangriff zu machen und dann musst du wieder warten und machst dann wieder einen Schlag, der irgendwie 3 Schadenspunkte macht und die Feuerringe können sie relativ oft treffen und signifikant Schaden machen. Aber aus genau den Gründen, die ich vorhin beschrieben habe, war ich hier längst schon an dem Punkt, dass ich dachte, ja, Ringe und Zauber, geh mir weg damit, ich brauche die nicht. Plus, du musst erstmal rausfinden, dass du bei der Hades-Hexe sie benutzen darfst und das Spiel nicht mehr sagt, nee, die sind hier blockiert. Es ist vielleicht vorgesehen, aber es ist ein sehr unerwarteter Roadblock. Das war so ein Ding, wo ich dachte, ah, so cool wie die Bosse sind, die sind nicht alle perfekt. Und ich glaube, es war die schwierigste Stelle im Spiel.
Ja gut, der Endboss ist noch sehr schwierig, aber der Endboss ist halt auch der Endboss.
Stimmt.
Ja, und der darf das auch. Du hast schon so ein paar von den Bossen angedeutet. Wir hatten eine Hexe, wir hatten so Vögel, wir hatten einen Skorpion und es gibt auch noch einen Roboter. Das ist so ein wilder Fantasy-Mix. Ich finde es ganz interessant, nach welchen Kriterien sie diese Welt gebaut haben, weil es hat schon jede Gegend und jeder Dungeon im weitesten Sinne seine eigenen Monster. Die wiederholen sich dann schon oder kommen in neuen Varianten wieder. Das ist ja gar kein Problem, aber eigentlich gehören die in bestimmte Gegenden und tauchen da auch auf. Und das sind ganz schön viele. Ich habe jetzt sie nicht gezählt, aber es kommt mir relativ viel vor und sie sind relativ vielfältig. Also ich nenne mal hier einfach ein paar. Also ganz am Anfang triffst du halt relativ schnell Helmschrecker. Das sind so, ich weiß gar nicht, was das ist. Das sind so kleine Helme, die auf dem Boden langfahren, wo vielleicht ein kleines Tier drunter sitzt. Es gibt Schattenmagier, die sehen aus wie Zauberer halt und schweben da so rum. Es gibt Whisperfratzen, das sind so Geister, die auch schwer zu treffen sind. Es gibt Goblins, die sehen eher aus wie so Wasserspeier. Dann gibt es Golems, Gnome und Echsen, ist alles cool. Dann gibt es den Terrorlurch. Der Terrorlurch ist auch wirklich ein Terror, weil der nämlich so rutscht und dann so auf dich zurutscht und dann mit seinem Schwanz rausfährt. Aber es gibt auch Kristallkugeln und den Yeti und Robotersorten und Untote. Es ist halt einfach ein bunter, ganz eklektischer Mix aus Tieren, Fantasy-Monstern, Flora, es gibt nämlich auch Blumen, die dich angreifen, und Roboterwesen. Das Spiel lässt sich ja nicht so eindeutig festlegen auf ein Setting durch diesen Blick auf die reale Erde. Es greift einfach mit beiden Händen in den Topf der Monster und zieht wahllos Tiere, Pflanzen, Science-Fiction-Monster und Fantasy-Monster raus. Da es die aber ganz logisch einsetzt und es auch immer so hübsche kleine Monster-Kombinationen baut, von Monstern, die vielleicht thematisch jetzt nicht so viel miteinander zu tun haben, aber die sich von den Fähigkeiten her gut ergänzen, ist das ganz interessant. Und diese Vielfalt der Bosse passt da so rein, finde ich. Dass du nicht das Gefühl hast, hier ist so immer noch ein größerer Ork oder so, ja, sondern dass die auch wirklich alle sehr unterschiedlich sind und auch sehr unterschiedliche Kampfmodi haben und sehr unterschiedliche Arten, dich anzugreifen.
Ja, das Spiel versucht ja auch ein bisschen diese Vielfalt abzubilden, die man dadurch hat, dass man eben quasi auch eine Weltreise macht, weil dazu wird Terranigma dann in der Oberwelt. Man besucht wirklich alle Kontinente der Erde und das sind dann natürlich auch ganz unterschiedliche Gebiete, also von Wäldern, über Wüsten bis hin zu kleinen Dörfern und Neo-Tokio. Das ist alles drin, was wir so auf der Erde auch finden würden, in sehr komprimierter und kondensierter Form. Aber das versuchen sie eben auch in den Gegnern und auch in den Bossen abzubilden. Und das finde ich auch gut, weil das Spiel dadurch sehr kurzweilig bleibt, auch was die visuelle Ausgestaltung angeht. Also da machen sie echt viel richtig. Also klar, viele Gegner sind ähnlich zu besiegen. Bei den Standardgegnern musst du dir teilweise auch wirklich wenig Mühe geben. Wenn du einmal verstanden hast, wie die Angriffsmuster funktionieren, dann weißt du, wie du diesen Gegner in den nächsten Stunden besiegen wirst. Und dann muss man da nicht mehr viel drüber nachdenken. Das macht aber auch nichts, weil das natürlich auch so ein bisschen so ein Flow-Spiel dann ist. Also in diesen Dungeon-Abschnitten, du freust dich dann, wenn du weißt, okay, ich habe jetzt gerade die Waffe wieder gefunden, die für diesen Spielabschnitt adäquat ist und ich habe eine gute Rüstung. Und dann huscht man da eben so durch und kloppt da so ein bisschen vor sich hin und levelt auch mal hoch zwischendurch. Und dann kommt eben wieder ein Boss, der einem was abverlangt. Also da macht das Spiel schon sehr viel richtig. Und man ist ja auch immer getrieben, ich habe das vorhin schon mal gesagt, von zunächst diesen klaren Aufgaben, die man hat, also das Erwecken von Pflanzen, Tieren und Menschen. Und du hast vorhin schon mal gesagt, dass es auch Gegner gibt, die Pflanzen sind. Genauso hat man dann aber auch Freunde, um jetzt mal diesen kleinen Schlenker zu machen, die zu der jeweiligen Art gehören. Das ist nämlich ganz interessant. Sobald man Flora, Fauna und Menschen wiedererweckt hat, kann man mit den jeweiligen Wesen oder Kreaturen dann auch sprechen. Also das heißt, du kannst dann einen Kaktus irgendwo in der Wüste ansprechen, wenn du die Pflanzen wiedererweckt hast. Du kannst mit allerlei Arten an Tieren sprechen, wenn du es geschafft hast, die Vögel und die Säugetiere wieder zum Leben zu erwecken. Und das ist total schön. Auch da ist das Spiel super vielfältig. Es gibt große Vögel, die irgendwo rumsitzen. Es gibt dann auch Möwen, die so ein bisschen die erste Öffnung in Richtung freierer Erkundung der Spielwelt darstellen.
Das ist die Lufthansa.
Genau, die fliegen dich quasi irgendwo hin zu einem fest vorgegebenen Ziel. Du kannst es noch nicht steuern.
Können wir mal kurz festhalten, was für ein Angeberding diese Möwen sind? Weil die Möwe, die sitzt dann an einem bestimmten Ort des Levels und hat die Aufgabe, die klar definierte Aufgabe, dich an einen bestimmten Ort zu fliegen. Jede Möwe hat einen Ort, wo die hin kann. In der Regel ist es ein Ort oder ein Dungeon. Und dann soll die dich dahin fliegen. Und was die Möwe macht, die fliegt dann ungefähr in die Richtung.
Das stimmt.
Und dann kreist sie über den halben Kontinent, aber nochmal aufs Meer hinaus und so und nähert sich dann an. Und was das Spiel da will, es will seine Umgebungsgrafik zeigen, weil das Spiel sieht nämlich in der normalen Ansicht in den Dörfern und so, sieht es nämlich so aus wie so ein echt und typisches JRPG zu dieser Zeit. Schon sehr hübsch, aber diese typische Draufsicht und die kleinen Häuschen und alles Mögliche. Und auf dieser Weltkarte unterstützt es den Mode 7 Modus und hat so eine Pseudo-3D-Ebene, auf der so aber flache Texturen sind, wie das halt bei Mode 7 immer so ist. Und dann erstreckt sich der Kontinent quasi von dir aus gesehen so in die Ebene. Diesen Effekt verstärkt es dann durch dieses Kreisen der Möwe so lange, bis es echt nicht mehr sehen kannst. Wenn du denkst, jetzt können wir mal landen. Wir sind schon zweimal gekreist. Es reicht jetzt. So. Das ist ganz nett. Ich glaube auch, mich zu erinnern, dass das damals sehr geil aussah. Heutzutage ist es natürlich jetzt nicht mehr so der Hammer-Effekt. Ja, die ganzen Mode 7 Sachen sind alle schwer gealtert.
Das stimmt. Ist auch was, was man zur damaligen Zeit schon häufig gesehen hatte auch. Es haben viele Super Nintendo Spiele benutzt und hier ist ja jetzt schon relativ spätes. Ist nichtsdestotrotz wieder ein schöner Effekt, weil es eben auch den Blick auf die Welt nochmal ein bisschen verändert und du das Gefühl hast, wow, ich kann hier so super schnell über die Gegend fliegen, wenn auch nur mit Hilfe der Möwen, die einen wie so ein Findelkind da rumschleppen. Später spielt das keine Rolle mehr. Das macht man am Anfang, diese Möwenflüge, und später hast du dann, das ist auch ein ganz typisches Element dieser Spiele, du hast ein Schiff und du hast ganz später auch dann nochmal ein Flugzeug und dann bist du nicht mehr darauf angewiesen, mit den frechen Möwen rumfliegen zu müssen. Worauf ich aber noch hinaus wollte in dieser Wiedererweckung der Kreatur: Es ist so schön, mit diesen ganzen Tieren dann reden zu können. Also das ist lange Zeit auch so ein bisschen der Hauptbezugspunkt, weil du eben auch die Menschheit erstmal noch wiedererwecken musst. Und dann passiert was, was ich persönlich richtig doof fand. Sobald du es dann geschafft hast, den Dungeon und den Boss zu meistern, der dazu führt, dass die Menschen wiedererweckt werden, dann verlierst du einfach die Fähigkeit, mit Pflanzen und Tieren zu sprechen. Wie frech ist das denn? Und dann bin ich wieder zu meinen Löwenfreunden zurückgelaufen, wo ich vorher dafür gesorgt habe, dass deren Sohn des Löwenkönigs aus einer brenzlichen Lage befreit wird. Plötzlich kann ich mit denen nicht mehr reden. Fand ich richtig doof.
Ja, fand ich auch. Also das nimmt dir ja wieder was weg und das ist eigentlich so ein Moment, der dich so ganz gut durchs Spiel getragen hat, weil es ja auch ein Teil dieser Progression ist, dass du immer wieder neue Tiere befreist. Und können wir mal kurz festhalten, wie schlimm das Löwenbaby ist?
Ah, ich hatte befürchtet, dass du das noch ausbreiten willst, aber ja gerne.
Ja, müssen wir nicht so ganz groß ausbreiten. Zu einer der frustrierendsten Stellen im Spiel, finde ich, obwohl sie auch lustig ist. Und das habe ich echt selten gesehen in dem Spiel. Das Spiel ärgert dich mit Absicht. Das Spiel gibt dir eine Escort-Mission, um das Löwenbaby irgendwo hinzubringen. Und das Löwenbaby muss eine Prüfung machen, um zu beweisen, dass es ein richtig super Löwe ist und so. Eine richtig schwere Prüfung. Und du wirst aber von den Eltern geschickt, weil die schon ahnen, dass das Löwenbaby das nicht so hinkriegt. Aber wir halten fest, es ist eine Prüfung. Und das Löwenbaby cheatet von Anfang an, weil ich bin dabei. Also ist gar kein Zweifel, dass es das alleine nicht hinkriegen würde. Und dann geht das Löwenbaby super langsam. Hm. Super langsam, mit Absicht und bleibt dann stehen. Und dann gerät es in den Kampf und bringt sich selber in Gefahr und du musst dahin. Und dann musst du durch ein kleines Labyrinth führen. Und die ganze Zeit verhöhnt dich das Spiel in Form dieses Löwenbabys, das dann auch so Sachen sagt, ja wie, dann geh doch schon mal hin und guck schon mal nach, ob das eine gefährliche Szene ist oder so. Oder komm jetzt bitte endlich. Musst du immer auf dich warten oder sowas. Dann gerätst du später in so eine Stelle, wo du irgendwo runterfällst. Und dann hat das Löwenbaby eine Fähigkeit, das ist dann geskriptet sozusagen und nicht Teil des Spiels. Dann kann es sich da hin und her bewegen und verhöhnt dich dann noch, dass du da eine bestimmte Wand nicht hochklettern kannst und so. Und es hat mich so geärgert die ganze Zeit, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, du Drecksvieh, ja, ohne mich wärst du schon lange tot. Was soll denn das? Naja, und das dauert bestimmt eine Viertelstunde und das besteht aus einer Reihe von gezielten Provokationen des Spiels gegen den Spieler. Das muss man sich erstmal trauen, ey. Es war schon auch lustig. Ich fand das schon nett in seiner Dreistigkeit des Spiels, aber es ist schon eine leicht absurde Stelle.
Ja, zumal du auch nicht vorlaufen darfst, was das Spiel auch nicht so direkt dir sagt, weil wenn du nicht wartest, bis der Löwe so durch das ganze Bild geschlichen ist und den aktuellen Bildschirm verlassen hat, dann wirst du bestraft, indem du wieder zurückgesetzt wirst, wenn du einfach vorausrennst, weil du denkst, ja, der wird schon hinterherkommen. Also es ist ein bisschen eine langwierige Stelle. Sie ist lustig, ich mochte das ganz gerne, aber sie ist anstrengend und hier merkt man auch, wie wichtig die Geschwindigkeit in dem Spiel ist, dass du dich immer relativ frei bewegen kannst, dass du eben rennen kannst, springen kannst, die Gegner schnell weghaust und so Sachen, wo das Spiel dich dann künstlich ausbremst, die tun ihm nicht so gut. Es gibt aber nicht viele Stellen, es ist auch die einzige Escort-Mission dieser Art.
Nee, es gibt zwei oder so. Es gab vorher schon eine kleine. Aber das ist schon nicht so schlimm, weil es einen ganz winzigen Teil des Spiels nur ausmacht. Aber du hast recht, das Spiel ist immer dann besonders bei sich, wenn du diesen Actionkampf ausfüllen kannst und wenn immer es dich anhält. Ich hatte das ja auch kritisiert bei den Items wechseln und so. Das stört den Fluss ziemlich, weil es da auch nicht so richtig eine coole Mechanik für hat, um das nochmal besser zu machen.
Das stimmt. Aber im Idealfall haben wir es bis hierhin schon ganz gut gemacht und haben es irgendwann geschafft, Pflanzen, Tiere und Menschen wieder zum Leben zu erwecken. So schließen wir Kapitel 2 von 4 des Spiels ab. Es nannte sich Fauna und Flora. Und wir kommen in ein Spielkapitel mit dem vielsagenden Namen Licht und Schatten. Jetzt haben wir also wieder eine Oberwelt, die von Menschen bevölkert ist. Das macht das ganze Spiel ein bisschen konventioneller im Vergleich zu anderen Rollenspielen dieser Art, weil jetzt sind nicht mehr Tiere deine hauptsächlichen Ansprechpartner und Charaktere, die du so triffst im Spiel, sondern du hast halt Städte mit Menschen. Und du weißt auch, okay, jetzt habe ich ja eigentlich meine Aufgabe erfüllt. Wie geht es denn jetzt weiter? Das Spiel öffnet sich hier gleichzeitig und lässt auch so ein bisschen die Führung schleifen, um das jetzt mal ein bisschen bewusst negativ zu sagen. Also ich habe mich dann schwerer getan, jetzt von hier an zu erkennen, was sind denn jetzt irgendwie Sidequests und was genau muss ich tun, um die Story weiter voranzutreiben? Und das Spiel macht noch ganz andere Dinge, die ich wahnsinnig interessant fand, weil es den spielerischen Schwerpunkt so stark jetzt verändert. Es kommt jetzt zu Passagen, die durchaus auch mal lange dauern, in denen das Kämpfen, was vorher so das wirklich dominante Spielelement ist, sehr in den Hintergrund tritt und du eher so Aufgabenketten erledigst, die sich durch Gespräche ergeben, durch das Lösen von Rätseln und all das trägt letzten Endes dazu bei, diese Menschenwelt voranzutreiben oder hier auch teilweise Mysterien aufzulösen. Es ist ein bisschen verknüpft mit Fortentwicklung der Welt und Vorantreiben der Story. Und da das jetzt sehr, sehr vage ist, was ich hier erzähle, sollten wir vielleicht einmal so ein bisschen eine Abfolge an Aufgaben schildern, die in diesem dritten Kapitel dann auf uns warten. Um das zu beschreiben, begeben wir uns einmal nach Europa. Da sind wir dann nämlich hier unterwegs, so Westeuropa, vielleicht sind wir hier in Frankreich oder Spanien, und wir erreichen das Schloss von Loire. Hier setzt noch was anderes ein, was die Story betrifft, nämlich das Spiel beginnt jetzt hier damit, so nach und nach immer mehr kryptische Hinweise darauf zu platzieren, wie die Unterwelt und die Oberwelt und auch die Menschen, die dort leben, eigentlich zusammenhängen. Denn wir stapfen jetzt so durch dieses Schloss und dann erreichen wir irgendwann den zu erwartenden Thronsaal, da sitzt der König und daneben sitzt seine Tochter, die Prinzessin, und die sieht aus wie Arks Freundin Melina, die wir noch vom Spiel Anfang aus Krista kennen. Und die sieht nicht nur ähnlich aus oder erinnert ihn an sie, sondern sie sieht quasi exakt identisch aus und sie heißt auch Melina. Das finden wir natürlich, also wir als Spieler, aber auch Ark im Spiel, der selber übrigens auch spricht, der ist kein stummer Held. Wir finden es etwas komisch und wir hätten dazu diverse Fragen an der Stelle. Die Prinzessin ist aber verstummt. Sie ist nicht per se stumm auf die Welt gekommen, sondern sie spricht einfach nicht mehr. Und wir müssen eine relativ ausufernde Abfolge an Dingen erledigen, um diesen Zustand zu ändern und von ihr mehr Informationen zu bekommen.
Neben dem Schloss liegt das Dorf Loire und dann gehen wir erst dahin und gucken uns da um. Und wie in jedem richtigen Ort gibt es doch da ein Hotel, in dem wir übernachten können, um die Energie aufzufrischen. Also reden wir auch bei unserer Ortsbegehung wieder mit jeder Person, die uns über den Weg läuft. Und im Hotel ist ein Apotheker, der berichtet uns von einem besonders mächtigen Schlaftrunk. Keine Ahnung, wie uns ein Schlaftrunk helfen soll, aber wir wollen den natürlich haben. Ist ja ein Rollenspiel. Man weiß ja nie. Dem Apotheker fehlt aber eine wichtige Zutat dafür, der Steinpilz. Gut, wer schon mal Pilze gesammelt hat, der weiß, dass Pilze in der Regel an ganz bestimmten Orten wachsen. Im Wald. Also suchen wir ein kleines Waldstück auf, zu dem wir auf der Weltkarte dann vom Dorf aus ein Stück nach Nordosten laufen. Da gibt es nicht so viel zu tun, aber mit ein bisschen aufmerksamer Suche finden wir einen einsamen Steinpilz. Den nehmen wir mit, gehen nach Loire zurück und der Apotheker stellt uns den Schlaftrunk her.
Genau, das hast du jetzt alles sehr kurz beschrieben. Im Spiel dauert das ein bisschen länger, aber wir haben dann diesen Schlaftrunk und gehen damit wieder zum Schloss und überlegen so, naja, vielleicht bringt es ja was, wenn wir alle hier zum Einschlafen bringen und dann können wir vielleicht irgendwie die Prinzessin mal unter vier Augen sprechen oder so. Keine Ahnung, wir haben keinen genauen Plan, aber wir latschen dahin und dann fällt uns auf, naja, wir können jetzt nicht jedem Schlossbewohner außer der Prinzessin diesen Schlaftrunk einzeln verabreichen, das wird ja nicht funktionieren. Und dann laufen wir da wieder so ein bisschen planlos rum und kommen in der Küche des Schlosses an. Die ist relativ ausladend gebaut, also klar, da wird ja für einen großen Hofstaat gekocht und wir sehen da auf einem Herd große Töpfe brodeln und dann haben wir einen Einfall. Wir kippen nämlich einfach den kompletten Schlaftrunk dann in einen dieser Bottiche. Das hat auch so ein kleines Geschicklichkeitselement. Da laufen nämlich verschiedene Küchenhilfen rum und man muss dann schauen, dass die einen nicht gerade im Blick haben, wenn man das macht. Und dann kann man diesen Trunk da reinkippen. Jetzt muss man das Schloss einmal wieder verlassen, um die Auswirkungen zu triggern. Und wenn wir dann wieder hineingehen, dann sind alle vor Ort eingeschlafen. Dummerweise aber auch die Prinzessin, mit der wir eigentlich sprechen wollten.
Aber jemand ist nicht eingeschlafen, nämlich ganz unten, tief im Keller, finden wir eine wache Person. Das ist ein lokaler Gauner, Rob Wood. Der ist dort eingesperrt. Ne? Rob Wood erinnert ein bisschen an Robin Hood. Das ist so jemand, der Reiche bestiehlt und den Armen was abgibt. Wir lassen ihn frei und dann gibt er uns als Gegenleistung einen wertvollen Tipp. Im Schlafsaal des Königs, da ist eine Geheimtür und dahinter liegt ein Schatz. Naja, das überprüfen wir dann mal, denn uns hält ja jetzt niemand auf. Die schlafen ja alle. Und wir stellen fest, der Herr Wood hat nicht gelogen. Hinter der Tür finden wir die Hermesglocke. Ein besonderes Item. Die bimmelt nun aber nicht plötzlich und die Prinzessin ist allein wieder wach. Soweit sind wir noch nicht. Aber mit der Glocke haben wir ein Werkzeug erhalten, um einen Wald in der Nähe durchqueren zu können. Damit ist nicht das kleine Waldstück gemeint, in dem wir den Steinpilz gefunden haben. Nein, es geht um den einschüchternden Norfesta-Wald. Der ist im Norden und dem sind wir auch vorher schon begegnet, weil man da leicht mal reinläuft, wenn man das erste Mal in diese Gegend kommt und dann gleich feststellt, hier verirrt man sich ohne Hilfsmittel. Und dieses Hilfsmittel ist diese Glocke. Und wenn wir diese Glocke ausgerüstet dabei haben, dann hören wir an jeder richtig gewählten Weggabelung ein Klingeln und dann können wir diesem Sound folgen und dann können wir diesen Wald durchqueren. Gibt es noch eine Menge Monster, Fledermäuse, Wolfsrudel und Geister. Aber das ist der einzige Part dieser ganzen Rätselkette, über die wir gerade sprechen, in dem auch gekämpft wird. Und das auch mehr zufällig, weil man hier ja einfach durch eine Gegend muss, in der Wölfe wohnen.
Genau, eigentlich spielt der Wald selber gar keine Rolle. Er ist nur ein bisschen das Portal zu dem Ort, zu dem wir eigentlich möchten. Der liegt dahinter. Um den Wald aber verlassen zu können, müssen wir noch eine Hundepfeife finden. Das hat mich erstaunlich viel Zeit gekostet, weil die liegt einfach irgendwo in diesem Wald rum. Da müssen wir die Hundepfeife mitnehmen und dann, wenn wir es schaffen, auch mit Hilfe der Glocke, die uns immer den richtigen Weg zeigt, den Wald zu durchqueren, dann erreichen wir Storkholm. Wir sind offensichtlich jetzt nach Nordeuropa, nach Skandinavien gelaufen, deswegen Storkholm. Dieser Ort, das ist ein kleines Dörfchen und das ist auch wieder sehr verwirrend zu diesem Zeitpunkt. Das sieht genauso aus wie Krista, also unsere Unterweltheimat, die wir zu Spielbeginn gesehen haben. Wenn wir jetzt die Hundepfeife nicht haben, dann werden wir an dieser Stelle eingekreist von einem Rudel Wölfe. Die greifen dann an und dann wacht man auf und steht wieder vor dem Eingang des Dorfs. Und wenn wir aber die Hundepfeife gefunden haben, dann verziehen sich die Wölfe. Und wir erreichen schließlich ein kleines Haus. Und in dem Christa-Pendant dieses Hauses sind wir auch zu Spielbeginn schon rumgelaufen. Und da finden wir ein Porträt der Familie von Melina, also jetzt der Prinzessin Melina, die wir hier in der Oberwelt getroffen haben. Und dieses Bild, das schleppen wir dann wieder zurück ins Schloss. Und dann müssen wir nochmal durch den Wald dann dafür latschen. Und dann sind wir endlich am Schloss und können quasi diese Aufgabe, die wir vor durchaus längerer Zeit uns schon gesetzt haben, nämlich die Prinzessin zum Reden bringen, vorantreiben. Es wird dann in eine Zwischensequenz ausgelöst und dann geht die Handlung voran und es gibt eine zu diesem Zeitpunkt relativ überraschende Offenbarung. Und dann endlich haben wir diese Stelle gelöst und das, was wir jetzt hier in wenigen Minuten erzählt haben, das dauert im Spiel eine ganze Zeit und es ist eine sehr interessante Verschiebung, die das Spiel hier vornimmt. Letzten Endes muss man sagen, hat es was Fetch-Quest-artiges, aber ich fand das schön, dass sie so ein bisschen gucken von wegen, ah, wir haben jetzt vielleicht 10-12 Stunden typisches Action-Rollenspiel gemacht mit Dungeon, Monster hauen, Boss hauen, Dorf und dann wieder Dungeon. Und hier wird versucht, das Ganze nochmal ein bisschen zu erweitern und nochmal eine neue spielerische Ebene obendrauf zu setzen.
Also ich fand das irgendwie so eine logische Erweiterung dessen, weil vorher ging es halt viel um Pflanzen und Tiere und da gibt es halt nicht die subtile Kommunikation. Da musst du halt Hand anlegen und die Monster vertrimmen und die groben, großen Sachen machen. Und jetzt, wo es um Menschen geht, da wird alles subtiler. Dann tritt der Kampf in den Hintergrund, dieses Brute Force Ding tritt in den Hintergrund ein bisschen und es gibt einfach noch andere Mechaniken, weil Menschen sind halt kompliziert. So ist es halt. Also so kam mir das vor, als wäre das auch so gemeint gewesen. Ich fand das einen sehr angenehmen Tempowechsel, als ich in Loire war. Also fand es wirklich einen schönen Moment im Spiel. Also dahin zu kommen, diese mehrere Städte zu erforschen und diese Rätsel hier zu lösen.
Das Spiel merkt dann auch so von wegen, ah, da habe ich vielleicht was gefunden, mit dem ich das Ganze hier nochmal ein bisschen größer machen kann und auch vielfältiger. Und es führt dann noch ein neues Spielelement ein. Das fällt so ein bisschen zusammen mit dieser Questkette, die wir eben beschrieben haben, so zeitlich im Spiel. Es gibt dann nämlich 5 Orte im Spiel, die kannst du aktiv weiterentwickeln. Du triffst irgendwann einen Charakter zum ersten Mal, er heißt Heinz. Und erzählt dir, er sei irgendwie Ökonom und Volkswirt. Und dann sagt er sowas ganz Komisches im Kontext des Spiels, nämlich die Wachstumsrate dieser Stadt beträgt im Moment. Am wahrscheinlichsten ist, dass er sagt 0%. Dann denkst du so, das ist eine seltsam spezifische Information, die ich hier gerade erhalte. Und dann merkst du so, ah, okay, ich kann Dinge machen, die bestimmte Ortschaften, also dazu gehört auch Loire, auch ein Ort namens Liberita oder ein anderes Städtchen namens Ahola, die kannst du weiterentwickeln, indem du bestimmte Dinge machst. Dann verändern sich diese Städte, sie werden größer, die Leute ziehen in andere Häuser, in schönere Häuser. Es kommen natürlich auch wieder neue Dialoge dazu. Und am Ende, so eine Ausbaustufe, da kannst du dann in der Regel dir besondere Sachen kaufen in den Städten. Ist nicht super relevant, weil die Ausrüstung, also es gibt ja nur Waffen und Rüstungen, da findest du im normalen Spielverlauf eh Sachen, die noch besser sind. Das setzt das Spiel auch so ein bisschen voraus. damit es dich eben nicht dazu zwingt, diese optionalen Ausbauquests zu machen. Ist trotzdem cool. Allerdings muss ich sagen, ich habe das am Anfang relativ begeistert gemacht, habe es irgendwann bleiben lassen. Weil auch hier, das Spiel macht dann Sachen wie, du triffst einen Weinhändler in Loire, der gibt dir irgendwann eine Weinflasche und dann bist du in einer anderen Stadt und da sitzt eine Frau, die trinkt gerne Wein und dann gibst du das da ab und das ist was, was darauf auf die Stadtentwicklung von Loire einzahlt oder du kaufst dir bei Beduinen irgendwann einen Kristall, wenn du das möchtest oder auch nicht, den kannst du einem Künstler geben in Ahola und dann baut der daraus ein schönes Kirchenfenster ein und du denkst ja, schön, aber mechanisch steckt da halt nicht viel dahinter. Das sind auch wieder Fetch-Quests und das führt schließlich sogar dazu, du bekommst irgendwann Briefe ausgehändigt und die musst du an knapp 10 Empfänger verteilen und das ist eigentlich nur, fahr dahin, flieg dahin, gib diese Briefe ab.
Knapp 10. Genau 9.
Genau, es sind 9. Ich finde es cool, dass das drin ist. Es ist auch ein bisschen ein Rückgriff wieder auf frühere Quintet-Spiele. Also auch ActRaiser zum Beispiel zeichnet sich ja dadurch aus, dass man eben Städte aufbaut und verbessert. Und das ist hier mit drin. Und es soll auch so ein bisschen diesen Gedanken nochmal unterstreichen von wegen, du bist Teil der Entstehung dieser Zivilisation und auch von deren Fortschritt und du hast aktiv Anteil daran. Es ist aber eine sehr einfache Sprache übersetzt, sage ich jetzt mal. Also warum das jetzt zur Wachstumsrate der Stadt beiträgt, wenn du eine Flasche Wein auslieferst, das kann man sich schon so zurechtbiegen gedanklich. Da floriert dann wahrscheinlich die Wirtschaft und es wird eine große Weinexportstadt. Es wird in sehr, sehr kleinen Botschaften dir vermittelt.
Ja, das wird in eine sehr einfache Gameplay-Sprache übersetzt. Der Lohn dieses stetigen Reisens zwischen den 5 Städten ist wirklich, dass du so Anteil nimmst an diesen kleinen Ereignissen. Da ist auch eine Bürgermeisterwahl, die du beeinflussen kannst. Und dann ist da ein Erfinder, der baut ein Flugzeug und so. Und wir sehen hier auch so ein bisschen so eine leichte Entwicklung in die Moderne, so ein ganz bisschen. Da kommt eine Kamera vor und ein Flugzeug und eine Maschine und das ist halt so ein bisschen die Belohnung, finde ich. Ist ein bisschen wie so ein Cozy Game. Es geht da nicht um viel und es ist auch im Spiel wieder so ein Moment, dass es eher verlangsamt, weil es dich auf deinen großen Heldenwegen nicht so weiterbringt. Aber es ist irgendwie ganz schön, weil es halt ein unerwartetes Element ist mit dieser Wachstumsrate und dem Spiel wieder so eine andere Sache hinzufügt. Jetzt wieder die komplizierte Menschenwelt. Ich sag's ja, ja. Bei den Menschen, da muss man sich um andere Sachen kümmern. Da kann man nicht einfach hingehen und alle Gegner totschlagen.
Ja, ich habe das dann, wie gesagt, so ein bisschen am Rande verfolgt. Dann habe ich gedacht, versuchst du mal in der Hauptgeschichte weiterzukommen. Und die nimmt im Wesentlichen dann wieder Fahrt auf, wenn man die Geschichte rund um Beruga verfolgt. Das ist ein Wissenschaftler, der in dieser Welt existiert, von dem du zunächst denkst, der ist bestimmt super cool, weil das Spiel erzählt dir irgendwann auch, dass er den Nobelpreis in Biotechnologie gewonnen hat und der wird sicherlich viel Gutes für die Menschheit tun. Tatsächlich trägst du dann dazu bei, dass der aus so einer Art Kälteschlaf wieder erwacht und dann stellt sich raus, der hat ein tödliches Virus entwickelt und möchte damit eigentlich die Menschheit auslöschen, außer den Menschen, die ihn persönlich verehren, weil die sind darum, es würdig zu überleben auf der Welt. Und dann merkt man, hier habe ich vielleicht den nächsten großen Fehler gemacht nach der Öffnung dieser Tür und Truhe ganz am Anfang und man merkt schließlich so, irgendwas stimmt doch hier nicht. Ich werde immer von Leuten zu Sachen angehalten, die zu tun, die am Ende sich als sehr, sehr negativ für die Welt entpuppen. Und das führt schließlich auch zu einer ganz interessanten Enthüllung, die es im Spiel dann gibt. Und auch zu dramatischen Ereignissen auf jeden Fall, die einen selber betreffen an der Stelle. Es führt nämlich dazu, dass man selber dann ums Leben kommt im Spiel. Und dann wiederum durch zeitweise Verbündete, die man vorher schon mal hatte, wieder zurückgeschickt wird auf die Welt, um das, was man vorher gemacht hat, das war nämlich offensichtlich was, was sehr schlecht war für die Welt und die Menschen, zu korrigieren. Der große Twist, und ich sage jetzt ganz klar, das ist eine Spoilerwarnung hier, wir müssen natürlich auch ein bisschen darüber sprechen, warum die Story von Terranigma als so besonders angesehen wird. Man ist selber eine Marionette des Bösen. Man wurde erschaffen mitsamt dieser Unterwelt, um genau die Dinge auszuführen, die einem der Dorfälteste aufträgt. Also geh in diese Türme, mach vorher auch die Truhe auf, lass Fluffy daraus frei, geh dann in die Oberwelt, mach genau diese Dinge, die schließlich dazu führen, dass Beruga wieder zum Leben erweckt wird. Und Beruga ist auch nur eine Marionette einer bösen Entität namens Ragnara. Das ist zumindest der deutsche Name. Im Englischen wird das ein bisschen griffiger als Dark Gaia bezeichnet. Und bis zu einem gewissen Punkt, der durchaus einen Großteil des Spiels in Anspruch nimmt, hat man genau diese bösen Pläne auch ausgeführt, so wie das Spiel das vorgesehen hat. Und dann bekommt man eben nochmal eine Chance gewährt, selber dieses sehr triste Schicksal für die Welt abzuwenden.
Auf dem Höhepunkt dieser Geschichte konfrontiert Ark Dark Gaia und sich selbst und kämpft dann gegen sie. Und dann gibt es einen hart erkämpften Sieg. Und Ark kehrt nochmal nach Krista zurück. Und das Spiel endet dann auf so einer bittersüßen Note, denn was jetzt endet, ist auch Arks Existenz. Der war ja nur ein Werkzeug. Und er verschwindet, nachdem er sich von seiner Jugendfreundin noch verabschieden konnte, weil mit ihm auch die ganze für ihn geschaffene Unterwelt endet. Also dieser ganze erste Teil des Spiels, der dich so eingeführt hat mit dieser Beziehung und deinem Helden, das war alles nur eine Mechanik des Bösen und das verschwindet jetzt somit. Und damit sind wir so ein bisschen bei den Mustern, die dieses Spiel damit so nahelegt. Es ist ja ein großes Thema, ja. Also es versucht hier mit den Mitteln eines Super Nintendo Spiels, mit Dialogen in der Welt und Grafik und Musik und den Zwischensequenzen, die es hat, ein relativ großes Storyrad zu drehen, in dem es hier um große Themen geht. Weil was es sein will, ist eine Geschichte von Auferstehung, Selbstverwirklichung, Dualität zwischen Licht und Dunkelheit, Schöpfung und Zerstörung, Leben und Tod und irgendwie ein großer Zyklus. Weil man könnte jetzt zum Ende zumindest annehmen, dass damit ja jetzt wieder ein neuer Zyklus beginnt und dass das ganze Leben so in großen Kreisläufen läuft und sich auch immer wiederholt grundsätzlich. Und wenn man dann schon dabei ist, wir hatten es ja ganz am Anfang gesagt, was hier, glaube ich, das Interessante ist, ist die Ambition, so normale Fantasy-Truppen von der Bösewicht will die Welt zerstören und du musst sie retten oder ähnliches, dass es diese Truppen transzendieren will, dass es da drüber hinausgehen will, dass es eine andere Art von Geschichte erzählen will, wie ja auch schon in den Vorgängern und dass es sich dabei auch nicht scheut, sich eben nicht bei den Fantasy-Klischees oder bei Tolkien oder sonst irgendwo bei Mangas zu bedienen, sondern halt auch in andere kulturelle Reservoirs greift. Zum Beispiel könnte man sagen, dass das starke biblische Anklänge hat. Womit wir auch, glaube ich, einen der Gründe haben, warum das Spiel nie erschienen ist in den USA, weil das wäre ja noch zu der Zeit gekommen, als Nintendo of America alles versucht hat, um religiöse Anspielungen in Spielen zu vermeiden. Das hatten wir bei ActRaiser ja auch thematisiert. Und hier sind die zentralen Elemente diese Dualität, die Unterwelt und die Oberwelt, Dark Gaia und Light Gaia. Das gibt es in vielen Religionen. Bei den Christen sind es Himmel und Hölle.
Ja, das Gleiche sehen wir zum Beispiel auch im Thema der Schöpfung, also der Wiedererweckung von Leben, die Ark hier ja ausführt. Also es ist ja nicht nur die Welt oder die Kontinente an sich, die er zurück ins Leben bringt, sondern eben auch die Schaffung von Pflanzen, von Vögeln, von Tieren und von Menschen. Da sind große Parallelen zur biblischen Schöpfungsgeschichte zu finden. Zumal das Spiel das auch immer mit so leicht deutungsschwangeren Sequenzen dann untermalt. Also da wird ein großer Aufwand betrieben für ein Super Nintendo-Spiel zum Beispiel. Gibt es da eine kurze Sequenz, wie in so einem Sonnenuntergang in der Wüste, dann am Horizont die Säugetiere auftauchen und da durch die Gegend stapfen. Das hat alles durchaus eine emotionale Tiefe, die das Spiel ansonsten zu weiten Teilen auch nicht so hat. Das ist ein relativ unbeschwert präsentiertes Spiel, aber die Momente, wo es wirklich dann was sagen will oder wo es dir klar machen will, ah Moment, hier ist was Wichtiges, dann nimmt es sich auch schon Zeit und Ruhe, um dir das wirklich eindringlich zu vermitteln. Ich habe es eben auch schon mal gesagt, Ark stirbt ja auch, also auch das Motiv der Wiedergeburt. Das ist was, was im Christentum und anderswo eine große Rolle spielt.
Ja, oder die Opferung, ne? Das sich Opfern des Propheten oder des Messias sozusagen, wenn man den Ark so bezeichnen will, um die Welt zu retten. Das ist ja auch ein christliches Motiv, ja.
Genau, er erfährt beides. Also er wird wiedergeboren, nur um sich dann am Ende wieder zu opfern, um die Apokalypse abzuwenden, die er selber, muss man fairerweise auch sagen, heraufbeschworen hat. Und wenn man das jetzt noch ein bisschen weiter drehen will, diese Idee von religiösen Motiven, könnte man auch sagen, dass am Anfang die Aktionen, die er da macht, also dass er sich verführen lässt, diesen Keller zu öffnen und die Truhe, das könnte man auch ein bisschen in Relation setzen zum Sündenfall, also zum großen Fehler, den Adam und Eva gemacht haben, bevor sie aus dem Paradies vertrieben wurden. Also da finden sich reichlich Gelegenheiten, dieses Thema hier aufzugreifen. Das Spiel löst das am Ende alles auch ganz gut auf, es erklärt dir viel und macht dir deutlich, was ist hier eigentlich passiert. Und da kann ich jetzt auch nochmal Bezug nehmen auf das, was wir vorhin erzählt haben, dass man diese Doppelgängerin von Melina trifft. Denn die Charaktere existieren alle in zwei Versionen, in einer Oberwelt, einer Unterweltversion. Und deren Kampf und gegensätzliche Motivationen, die kollidieren auch an anderen Stellen noch miteinander, die zu Szenen führen, die teilweise echt ein bisschen potenziell schockierend auch sein können. Also zum Beispiel ist es dann so, nachdem man wiedergeboren wird, schickt der Dorfälteste, der ist eigentlich nur eine Repräsentation von Ragnara, also von diesem ultimativ Bösen, schickt dann die Unterwelt Melina los, um dieses Baby zu töten, des wiedergeborenen Ark. Und das treibt das Spiel relativ weit voran, bis dann da eine Intervention stattfindet und das noch abgewendet wird, weil niemals, Gunnar, wäre dieses Spiel rausgekommen von Nintendo, wenn hier ein Baby getötet worden wäre. Und das ist aber auch nur eine Szene. Also es gibt auch andere Sachen, die so einigermaßen selbstverständlich passieren. Das ist noch eine Spielphase, wo man sich noch mit den Tieren unterhalten kann. Da ist man in so einem verschneiten Gebiet unterwegs und löst eine Lawine aus. Das kann man nicht verhindern. Das passiert durch die Story vorgegeben. Da rennt man dann noch zwar aktiv von weg, wird dann aber verschüttet und landet mit zwei Widdern in einer Höhle und verbringt dann dort zwangsläufig ein paar sehr kalte Nächte in dieser Höhle. Und der eine Widder ist dann tot. Und dann fängt der andere wieder an, ohne darüber nachzudenken oder das irgendwie problematisch zu finden, den aufzufressen. Und sagt das sowas wie, ja, aber ich lebe ja dann weiter und er lebt in mir weiter. Und der Ark steht völlig fassungslos daneben und sagt so, ja, aber er ist doch dein Freund gewesen, kannst du doch nicht auffressen. Und hier werden dir einfach relativ eindringlich solche Prinzipien verkauft von, irgendwie muss man ja auch überleben und man muss vielleicht auch krasse Dinge machen, um das Leben zu erhalten. Und das ist vielleicht dann wichtiger als solche moralische Vorstellungen, wie du, lieber Ark, sie jetzt an dieser Stelle hier gerade reinträgst. Also das Spiel streut ganz bemerkenswerte emotionale Momente ein, die einen echt relativ unvermittelt dann manchmal auch treffen können.
Das war ganz schön bizarr, weil das natürlich in so ein paar Dialogzeilen erzählt wird. Aber ich hatte schon das Gefühl, wir sehen jetzt hier die unbarmherzige Natur mit ihren Zyklen von Leben und Sterben und Fressen und gefressen werden, sehen wir jetzt da aus der Nähe in Aktion. Und wir stehen mit unseren schwachen menschlichen Sensibilitäten daneben und verstehen das nicht. Das ist schon ein starker Moment auf seine Art.
Klar, es bleibt in der Wirkung immer ein bisschen limitiert. Wir sehen da diese lustigen Pixelfigürchen stehen. Und dann sind das eben 5 Textfenster, in denen dir erzählt wird, dass der Widder jetzt in den anderen Widder auffrisst. Aber das ist trotzdem wirkungsstark an der Stelle. Und das sind Themen, die hier angeschnitten werden. Da sind andere Spiele dieser Art nicht rangegangen. Das Spiel will da eben groß sein. Es will eine große Geschichte erzählen über viele sehr universelle Themen einfach an der Stelle, also Leben, Tod, Schöpfung und Zerstörung. Im Grunde ist es ja auch so, dass man selber als Ark, man geht ja durch das Spiel in dem Glauben, man erschafft hier neues Leben und das tut man ja auch. Man macht ja auch Dinge, die oberflächlich betrachtet erstmal gut sind. Gleichzeitig tötest du aber auch natürlich wahrscheinlich Hunderte oder Tausende Kreaturen. Natürlich greifen die dich an, aber das sind ja auch letzten Endes zum Großteil Tiere. Und das sind auch Fragen, die man sich normalerweise nicht stellt, die dir hier vielleicht aber irgendwann mal in den Sinn kommen. Von wegen, ist das eigentlich alles cool, was ich gerade mache? Und du merkst ja dann, ich habe die ganze Zeit ja nur das gemacht, was irgendeine böse Macht von mir wollte. Und dazu gehört vielleicht auch, dass du eine Menge Lebewesen umbringst auf diesem Weg.
Aber die respawnen doch, denen geht's doch hinterher wieder gut.
Ja, okay, du hast recht. Das nimmt mir jetzt irgendwie ein bisschen die Schuld gerade weg.
Naja, also es hat seine großen Momente und es zielt auf große emotionale Momente. Wie gesagt, soweit das mit Dialog und Grafik möglich ist. Aber wann immer es kann, unterstützt es das halt optisch und mit Musik. Ich finde, man kann nicht über Emotionen reden bei dem Spiel, ohne die Musik zu erwähnen. Die ist nämlich toll.
Ja, die ist ganz toll. Also ein bisschen habt ihr das ja schon so begleiten gehört zu unserer Nacherzählung dieses Spielabschnitts, aber das sind nur Auszüge aus einem wirklich umfangreichen Soundtrack, den 2 Menschen für dieses Spiel geschrieben haben. Die eine Komponistin habe ich vorhin schon mal erwähnt, als es um diese Petition ging. Das war Miyoko Takaoka und ihr Kollege Masanori Hikichi. Die haben die ganzen Songs geschrieben. Das sind sehr schöne, ruhige, nachdenkliche Melodien. Auch Stücke, die idyllische Szenarien beschreiben können. Ebenso wie bedrohliche Kampfmusik. Da ist wirklich alles drin, was man in diesem Genre erwartet. Und ich würde sagen, das ist so neben den bekannten großen Soundtracks zu den Final Fantasies und so, ist das mit einer der stärksten Soundtracks, die ich auf dem Super Nintendo jemals gehört habe. Und umso erstaunlicher, dass die beiden Verantwortlichen später, ich habe dann geguckt von wegen, die haben doch bestimmt noch 37 andere tolle Soundtracks gemacht, aber beide haben gar nicht mehr viel gemacht danach. Also Takaoka zum Beispiel, von ihr findet man aus diesem Jahrtausend nahezu nichts mehr. Sie haben beide nicht mehr an vielen Spielen gearbeitet. Ich habe das Gefühl, die haben da einmal ihre ganze kreative Energie und Leidenschaft rausgeballert in einen Soundtrack, der in Japan übrigens sogar auch auf CD begleitend veröffentlicht wurde. Und das ist ein sehr, sehr großer Gewinn für das Spiel. Ich würde die Musiken des Spiels sogar fast als gleichwertig zur Grafik betrachten, die sicherlich damals auch ein Verkaufsargument für das Spiel war. Aber der Soundtrack hat natürlich die Alterung noch besser überdauert als die Grafik des Spiels.
Genau. Es macht auch überhaupt ganz ordentliche Sachen mit dem Sound. Es hat dynamische Musik an manchen Stellen, Kämpfen, Bosskämpfen oder so. Es versucht, die Orte ein bisschen zu visualisieren, indem es passende Musik zu den Orten hat, ne? Eher so europäische Klänge in diesen europäischen Städten, eher afrikanische Musik in den afrikanischen Orten. Und es arbeitet auch mit dem Sound ganz gut. Es gibt eine Menge von Geräuschen, diese verschiedenen Tiere. Man hat immer so eine Soundkulisse. Man hört die Schritte von Ark auf dem Boden, die sich auch nach dem Boden ändern, je nachdem, wo er gerade langläuft. Das ist alles ganz hübsch und man muss es mal sagen, wie viele schöne Animationen das Spiel hat und insbesondere für die Hauptfigur. Verschwenderisch. Verschwenderisch, wie viele das sind und wie schön sie sind. Ich habe es schon erwähnt, eine meiner Lieblingsanimationen ist das, wenn er in seine Kiste springt. Klar, die Kiste hält mein Spiel auf, ja, weil ich dieses begehbare Inventar damit auslöse, aber es ist echt einfach eine sehr schöne Animation, die da eingesetzt wird und er hat für ganz viele Sachen, für so kleine Jubel-Moves, wenn ihm irgendwas gelingt oder so, hat er kleine Animationen, die wirklich mir beim Spielen aktiv aufgefallen sind. Normalerweise hast du sowas, das bemerkt man so unterbewusst, finde ich, ja, denkt man so, oh, irgendwie sah das alles ganz gut aus, voll aus einem Guss oder so. Aber hier sind mir richtig lauter Animationen von Ark positiv aufgefallen, weil ich dachte, auch dafür haben sie eine Animation. Das ist ja schön. Und wie gesagt, dann noch diese Oberwelt und die Mode 7 Grafik und so. Das war schon ein ästhetisch schönes Spiel.
Ja, das sind auch wirklich Details, die sie nicht hätten einbauen müssen. Du kannst zum Beispiel an vielen Stellen auch Speisen oder Getränke essen oder trinken und dann macht er auch immer so eine sehr zufriedene Animation, so ein bisschen so wie in einem Anime, dass er sich sehr darüber freut, dass er gerade was Leckeres gegessen oder getrunken hat. Das ist einfach schön, das bringt einem die Figur auch näher und klar, wirtschaftlich war das vielleicht nicht mehr der leichteste Markt für Super Nintendo-Spiele zu der Zeit, aber grundsätzlich für die technische Ausgestaltung des Spiels, hier ist einfach sehr, sehr viel Erfahrung reingeflossen von einem Team, was vorher schon 5 wirklich gute bis sehr gute Super Nintendo-Spiele gemacht hat. Das kann hier nochmal aus dem Vollen schöpfen. Sie hatten auch ein großes Modul zur Verfügung, 32 Mbit, ist im Vergleich relativ viel. Und da haben sie wirklich viel reingeballert. Also von der normalen Spielgrafik über die Animationen bis zu dem sehr umfangreichen Soundtrack, diesen Zwischensequenzen, die ja absolut nicht selbstverständlich waren auf dem Super Nintendo. Klar, das kannst du nicht vergleichen mit einer Full-Motion-Videosequenz, aber es sind kurze, schön gemachte, bewegte Sequenzen, die in der Regel diese Wiederherstellungsphasen der Welt begleiten. Also hier ist wirklich viel reingeflossen und ich will es auch nochmal kurz sagen, ich habe es vorhin schon mal angerissen, wir reden ja hier nicht davon, dass hier nur eine mittelalterliche Fantasy-Welt abgebildet wird, sondern du bereist eben die Welt, du hast sehr viele verschiedene Umgebungen, Temperaturen, Kreaturen, denen du begegnest, verschiedene Menschen, denen du begegnest, die unterschiedlich angezogen sind, die unterschiedliche Dinge tun und unterschiedlichen Arten von Häusern oder Hütten wohnen. Also du hast hier wirklich das Gefühl, da wird viel auch eingelöst auf der audiovisuellen Ebene, was dir die Story versucht zu erzählen. Natürlich mit Beschränkungen. Wir sind hier auf dem Super Nintendo. Wir sind auf einem Modul unterwegs. Aber das Spiel ist schon einigermaßen verschwenderisch für das, was im Rahmen der Möglichkeiten damals halt überhaupt ging.
Es ist schon ungewöhnlich, dass sich vergleichsweise viel verändert in der Welt. Also jedenfalls nominell veränderst du halt diese Welt und das ist schon was, was nicht in so vielen Spielen so deutlich ist. Und das ist auch schön, finde ich. Ja, und macht auch viel aus von der Wirkung, die dieses Spiel hat.
Ja, jetzt hast du das große Wort Wirkung hier gerade nochmal reingeworfen. Ich würde auch sagen, wenn ich jetzt darauf zurückblicke, ich habe etwa 20 Stunden gebraucht, um das durchzuspielen. Das ist nicht das größte Spiel, Was mir aber auch entgegenkam, weil ich mag es nicht, wenn die Dungeons so endlos gestreckt sind und dann gerade auch zum Spielende hin halt so stundenlange Sessions werden, wo du dich durchgrinden musst. Das hast du hier gar nicht so. Es gibt diese ein, zwei Schwierigkeitspeaks, die das Spiel hat. Ansonsten kann man das relativ gut durchspielen. Und ich verstehe nicht mehr so richtig, warum ich das so lange habe liegen lassen, weil es hat mir schon großen Spaß gemacht. Also ich sag's auch gerne mal an der Stelle, ich habe die Kämpfe und das eigentliche spielerische Kernkonzept hier als viel stärker empfunden als zum Beispiel bei Secret of Mana, wo Christian und ich in der Besprechung ja doch auch über ein paar spielerische Sachen uns eher kritisch geäußert haben, weil die vielleicht nicht so stark gealtert sind. Ich finde, dass man Terranigma noch sehr gut und spaßbringend spielen kann heutzutage. Und dann noch ergänzt um diese sehr interessante Story, um auch die Ambition, die dahinter steckt, also was man hier erzählen wollte, ist schon ungewöhnlich und finde, dass es ein sehr bemerkenswertes Super Nintendo Spiel ist. Also A, auf einer Plattform, aber B, auch in einem Genre, wo man wirklich schon sehr, sehr stark aufgestellt war, hat das Spiel nochmal eine eigene Note hinterlassen.
Ja, es ist ein tolles Spiel und ich kann auch empfehlen, das nochmal zu spielen. Es hat seine Längen beim Wiederspielen und seine Momente, wo man so leichte Frustmomente hat oder so zum Ende des zweiten Kapitels hin denkst du, ey, jetzt reicht's auch mal mit dem Dungeon-Gecrawle. Aber das ist ja relativ kurz vor dem Moment, wo sich das Spiel dann so öffnet, wie wir es vorhin beschrieben haben und du nach Europa kommst. Und dann bist du aber auch echt froh, dass sich das Spiel da ein bisschen ändert. Dann hat es auch seinen Willkommen so ein bisschen überdauert, was die Dungeon-Crawlerei angeht. Aber insgesamt war das eine tolle Erfahrung, aber leider war es ja ein Flop. Vielleicht.
Ja, genau, vielleicht. Also ich habe keine genauen Verkaufszahlen vorliegen zum Spiel.
90.000 Stück steht irgendwo auf einer aber nicht seriösen Quelle für Japan allein. Das Vorgängerspiel Illusion of Time für Japan 200.000. Also Verkaufszahlen halbiert, dann hat das Illusion of Time in den USA 300.000 verkauft, also mehr als in Japan und da hat Terranigma ja genau null und Illusion of Time hat dann nochmal 150.000 in Europa dazu draufgelegt und die europäischen Zahlen habe ich nicht gefunden für Terranigma, aber das wird ja unter den japanischen Zahlen gewesen sein, davon können wir glaube ich sicher ausgehen. Und damit sind wir schon für Super Nintendo-Verhältnisse oder für Enix-Verhältnisse eher im Flop-Bereich.
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Es wird auch, glaube ich, nicht geholfen haben, was damals Tester geschrieben haben. Also das Spiel wurde durchaus wohlwollend aufgenommen. Ich habe mir ein bisschen nochmal die deutschen Magazine der damaligen Zeit angeschaut. Es hat in der Videogames und der Maniac 85 bekommen. In der Megafun zum Beispiel nur 80. Und bei allen dieser Magazine fällt es damit hinter Secret of Mana zum Beispiel zurück. Weiß, dass ich das oft erwähnt habe, einfach weil es aus einem ähnlichen Genre kommt. Und niemand war auch so richtig weggeblasen. Da stand immer, ja, ist ein kompetent gemachtes Spiel, so im Stil von Zelda oder Illusion of Time, könnt ihr euch holen. Ich glaube, es ist aber natürlich auch dem Umstand geschuldet. Die Tests, die ich gefunden habe, die stammten von Anfang 97. Die Videospielwelt hatte sich einfach super krass gewandelt damals. Die Leute wollten PlayStation spielen, man schielte aufs N64 und dann kam das dir unter Umständen halt vor wie, ah, da kommt noch so ein MeToo-Action-Rollenspiel jetzt für Super Nintendo raus. Ja, ich glaube, dass man da das Spiel vielleicht anders bewertet hätte, wenn es ein bisschen früher erschienen wäre und man da noch mehr Begeisterungsfähigkeit zu der Zeit auch für die Art von Spiel gehabt hätte und dann auch gesehen hätte, dass es schon sehr, sehr stark innerhalb seines Genres ist. Und ich würde das im Vergleich zu vielen anderen Spielen, die da unterwegs sind, aus heutiger Sicht als besser bewerten als diese Spiele. Aber dafür ist man eben damals zu spät rausgekommen und dann ist man nur noch mit so einer gewissen Höflichkeit dann behandelt worden, weil klar, Spiel ist gut, es wurde auch erkannt, aber es wurde nicht mehr eingeordnet als das, zu dem es später dann gemacht wurde, nämlich eins zu dieser, ah, das ist eins der ganz tollen Super Nintendo Spiele, das müsst ihr irgendwann gespielt haben. Das hat sich nicht in den Tests unbedingt wiedergespiegelt.
Ich glaube schon auch, dass dieses ganze Mysterium um das Spiel mit dem untergegangenen Entwicklungsstudio, diese große Ambition und halt auch die Tatsache, dass es in den USA nicht erschienen ist, irgendwie auch zu dem Kult beigetragen hat, weil die Amerikaner sind das nicht gewohnt, dass da Spiele nicht erscheinen. Klar gibt es Spiele, die nur in Japan erschienen sind, aber die großen Sachen sind alle in die USA gekommen. Und wir hier in Europa, wir waren es ja gewohnt, wir hatten ja nicht mal Chrono Trigger. Und jetzt kriegen wir einmal ein Spiel, das die Amis nicht haben. Und ich glaube, das hat in beiden Territorien irgendwas ausgelöst. In Deutschland so, boah, Hammer. Das kriegen nur wir. Und in Amerika, das muss ja was sein. Es ist nicht hierher gekommen. Also weiß ich nicht. Vielleicht ganz interessant, dass das damit was zu tun hat. Ich habe ein bisschen recherchiert nach Gebrauchtpreisen auf eBay und so. Aber da liegt die deutsche Version nicht wesentlich anders als die anderen Big Box Spiele. Die liegen alle bei ein paar hundert.
Bei ein paar hundert schon? Krass. Ich habe es lange nicht mehr nachgeschaut.
Ja, man kann da gar nicht reingucken. Es frustriert einen nur.
Ja, der Nachteil ist ein bisschen, wenn ihr da draußen jetzt denkt, ah, jetzt will ich das auch mal nachholen. Die Optionen sind nicht vielfältig. Man kann das sehr knapp bei diesem Spiel leider abhandeln. Also man kann sich ein Originalmodul holen, ob jetzt lose oder verpackt, und kann das auf dem Super Nintendo spielen oder auf sowas wie dem Analog Super NT oder irgendeinem anderen Gerät, das eben Super Nintendo Module schluckt. Und darüber hinaus war es das dann aber auch mit per se legalen Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen, weil es gibt keinerlei Neuveröffentlichung, also weder als Remaster, Remake oder auch keine unveränderte Originalversion, die mal auf einem Super NES Mini gewesen wäre oder jetzt im Switch Online Abo für Super Nintendo drin ist. All diese Quintet-Spiele sind tatsächlich verschüttet, mit Ausnahme von, komischerweise, ActRaiser. Das wurde ja mal, erst nachdem wir unsere Folge dazu gemacht hatten, mal neu aufgelegt. Da gab es ActRaiser Renaissance, eine Neuauflage des Spiels mit besserer Grafik und so weiter. Damals gepublished von Square Enix. Die wurden da angegeben als Publisher. Vermutlich werden da auch die Rechte für die Quintet-Spiele liegen, aber es gab irgendwie nie ein Interesse daran, was damit zu machen. Und jetzt nochmal ein Bogen zu etwas, was ich vor langer Zeit schon in diesem Podcast gesagt habe. Es gab mal diese Petition, die auch der Art Director unterstützt hat, also eine japanische Petition für die Neuauflage des Spiels. Und er hat damals gesagt, ja, da müssten wir erstmal die Firmengründer ausfindig machen, weil vermutlich haben die irgendeine Art von Mitspracherecht, bevor man was mit diesem Spiel anfangen kann. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Würde vermuten, die Rechte sind komplett an Square Enix gefallen. Aber Square Enix macht komischerweise auch nichts damit. Und das ist echt seltsam, weil du findest zu kaum einem Konsolenspiel aus der damaligen Zeit so häufig die Wünsche nach einer Neuveröffentlichung oder sonstigen Neuauflage des Spiels.
Also es ist schon ein Spiel, das so eine Art Kultstatus hat und relativ viele Fans hat, die da sich auch noch mit beschäftigen. Für ein Solospiel, das ist ja immer nicht so ganz selbstverständlich. Es gibt Fans, die sich dafür interessieren. Diese Petitionen hast du ja schon erwähnt. Es gibt Diskussionen in Foren. Es gibt Leute, die das Spiel dokumentiert haben in all seinen Einzelteilen. Aber es sieht nicht so aus, als käme das nochmal zurück. Und das heißt, wenn man es spielen will, wie du gesagt hast, entweder mit Modul oder illegal.
Wenn wir hier Emulation empfehlen wollen an der Stelle, es gibt tatsächlich einen Patch, der auch von Fans gemacht wurde, den ich für recht anwendenswert halte. Der verbessert nämlich das Lesebild der Schrift. Denn komischerweise im Original, das ist ein bisschen wie auch bei Soul Blazer und bei Illusion of Time, das Spacing der Schrift ist etwas seltsam. Das sieht so ein bisschen amateurhaft aus innerhalb der Textfenster, wie der Text da dargestellt wird. Und es gibt einen Patch, der das ein bisschen hübscher macht tatsächlich. Also wenn man es dann emulieren will, würde ich tatsächlich mal gucken, was es da an Erfahrungsmöglichkeiten gibt, um das zu verbessern.
Das heißt nicht Spacing, das heißt Kerning, dass da verbessert wird. Um mal hier total als ehemaliger Chefredakteur hier anzugeben.
Spacing, dachte ich immer, wäre der Abstand zwischen den einzelnen Zeichen.
Nee, das ist Kerning.
Was ist dann Spacing? Habe ich mir das gerade ausgedacht.
Ich weiß nicht, was Spacing ist. Keine Ahnung. Ich kenne nur Kerning. Kerning ist das, was du manchmal hast, wenn da die Abstände unterschiedlich groß sind und dann wird man halt irre.
Ja, hast du das nicht als unangenehm empfunden beim Spielen?
Doch, völlig richtig.
Gut.
Ich bin da ganz schlimm. Wie die meisten Redakteure von früheren Printzeitschriften bin ich übersensibel für schlechtes Kerning und für den Effekt mit Double Spaces, also wenn irgendwie zwei Leerzeichen sind. Das sehe ich immer.
Oh, ja.
Wir können das nicht mehr unsehen, weil das sowas war, worauf man so getrimmt worden ist. Und ich beneide alle Leute, die durch die Welt gehen können und das gar nicht bemerken, wenn das auf Plakaten oder in Werbung falsch ist. Aber ich sehe das immer.
Jetzt, wo wir bei den Texten gerade sind, Gunnar, wir sind über einen Punkt ganz galant hinweggeritten. Es ist natürlich jetzt eigentlich viel zu spät in diesem Podcast, um das fast nochmal aufzumachen. Aber lass es uns kurz abhandeln, weil ich habe eine relativ klare Meinung eigentlich dazu. Das Spiel hat ja auch deutsche Texte. Und die Rollenspiele aus der damaligen Zeit wurden oft sehr stark dafür kritisiert, wie viel Freiheiten sie sich genommen haben in der Übersetzung der Texte, dass da sehr viel, ich sag jetzt mal, lokaler Humor da auch eingeflossen ist. Also wir erinnern uns an die Lindenstraße, die in der Urversion von Secret of Mana erwähnt wird. Bei Terra Enigma muss ich sagen, vielleicht weil ich mich schon darauf eingestellt hatte, dass es ganz schlimm werden würde, hat mich wenig gestört. Es gibt ein paar Charaktere, darunter auch das kleine Löwenkind, die das Wort Hollerö benutzen. Das wiederholt sich auffallend häufig im Spiel, was mir nicht so geläufig war. Ansonsten kann ich wenig Schlechtes über die deutschen Texte sagen. Also es mag sein, dass es im Japanischen teilweise vielleicht doch ernster war oder da mehr ausgedrückt werden konnte. Aber ich fand nicht, dass die deutschen Texte unangemessen oder per se super schlecht waren bei Terranigma.
Mir ist das nicht negativ aufgefallen. Ich fand Fluffy einen komischen Namen. Ich weiß es aber auch nicht, wie Fluffy in anderen Sprachen heißt.
Ich glaube Yomi oder Yumi im Englischen.
Ich fand es irritierend, dass er so einen betont lustigen Namen hat. Und es hat manchmal so umgangssprachliche 90s-Sachen. Du bist ein echter Abfahrer. Ich weiß nicht, was ein echter Abfahrer ist, aber ist wahrscheinlich abgefahren halt, ne?
Ja, stimmt.
Und ich habe den Eindruck, dass manche Situationen komisch dargestellt worden sind dadurch. Aber mei, also mich hat das nicht gestört im Spiel. Ja, auch das Hollerö nicht. Das finde ich sogar ganz lustig mittlerweile. Jetzt, wo sich alle einmal drüber aufgeregt haben, ist es irgendwie ganz lustig. Naja, und deutsche Namen finde ich immer komisch in Fantasy-Welten. Ne? Da gibt es ja den von dir schon beschriebenen Heinz, kommt auch ein Jürgen vor. Und was macht Jürgen? Der kocht grandioses Würstelgulasch.
Oh, Würstelgulasch, das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, toll, jetzt suchst du doch noch die 7 schlimmen Beispiele aus dem Spiel raus.
Aber mei, also ich fand das alles nicht so schlimm. Und das Spiel will ja so ein bisschen ernst sein, ist schon klar. Aber am Ende ist es halt immer noch ein Super Nintendo-Spiel, wo die Figuren große Augen haben und kleine niedliche Löwenbabys rumlaufen. Ja, wenn dann die Sprache auch ein bisschen kindlicher an manchen Stellen ist oder lustiger, ist es auch nicht so schlimm.
Ja, und es gibt einen Nebencharakter, die hat einen kleinen Hund. Und der kleine Hund heißt Deppi. Das fand ich richtig gut.
Ja. Siehst du, jetzt ist dir doch noch was eingefallen.
Ja, wahrscheinlich, wenn wir das Spiel jetzt nochmal von vorne bis hinten durchgehen würden, würden uns doch 1000 Sachen auffallen. Also ja, stellt euch darauf ein, da sind ein paar lustige deutsche Begriffe und so mit drin, aber es hat das Spiel für mich nicht nachhaltig beschädigt, würde ich an der Stelle sagen.
Ich sag mal so, ich hab's mit meiner 15-jährigen Gen Z oder Gen Z-Tochter gespielt und der ist nichts negativ aufgefallen, dass sie selber ungestützt geäußert hätte. Also es kann nicht so schlimm sein und die ist immer wahnsinnig sensibel gegenüber Boomer-Talk. Also alles okay, glaube ich.
Ja, sehr schön. Das ist so ein schönes Fazit. Alles okay, würde ich sagen, trifft auf jeden Fall auch auf Terranigma zu. Besonderes Spiel. Ich bin froh, dass ich es endlich nachgeholt habe und da jetzt mal einen Haken hintersetzen kann. Hat mir viel Spaß gemacht. Also ist nicht das längste Spiel, ich sagte es schon. Es war natürlich trotzdem ein Brocken Arbeit. Und ich bin froh, dass ich das jetzt einmal geschafft habe, die Welt wieder zu beleben und vor der Katastrophe zu bewahren. Und sehr schönes, auch zumindest in Teilen sehr besonderes Super Nintendo-Spiel.
Ja, dem schließe ich mich an und dann bleibt uns nur uns zu bedanken fürs Zuhören, für alle, die bis hierhin gekommen sind und wir freuen uns wie immer über Feedback, teilt eure Erlebnisse mit diesem Spiel mit uns, so ihr denn welche habt und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
Dankeschön, tschüss.